stimmt da nicht. Weil bei ihm merkst du wirklich, der hat so einen Hunger und eine Sehnsucht nach Gott, aber sein ganzes Umfeld ist nicht so. Da haben wir letzte Woche wieder mal getroffen und da hat er sich natürlich lauthals beschwert über seine Kollegen, die eben da angestellt sind, aber so hartherzig sind. Das musst du nur zuhören. Ich bin überzeugt, wenn sie das Evangelium erkennen, dann wird es ihnen auch einfacher fallen. Erzählen, aber es wird ja hier auch so sein, katholische Kirche, sehr stark
beeinflusst. Weil ich finde, viele auf der Straße in Busch sagen zwar katholisch, aber eigentlich sie wissen nichts, aber teilweise sind sie auch sehr negativ gegenüber ihrer eigenen Kirche, oder? Ich sage, was da läuft und im Papsttum und so, die ganze Zeit und da Kindermissbrauch und.
Ja, ja.
Also das hörst schon mal viele auch durch, gell?
Der Gedanke ist da vielleicht auch, ja, eben wenn du da rausgehst, wie sieht das aus mit Hochzeit, mit Kindern, Religion?
Ja, genau.
Ja,
so
kommen die Beerdigungen dann, ja. Mhm.
Das
sind
die
Sakramente. Genau, hat man dann die Angst davor, dass da was irgendwo fehlt.
Oder?
Ja. Ja.
Die sind einfach an Wissen gebunden.
Nee, man ja.
Kirche. Die wahrscheinlich auch getauft schon.
Ja,
das
ist schon.
Ja, wir haben das. Du zählst, merkt man das extrem. Und die Leute haben dann wie so einen Schleier. So wie vernebelt, oder? Du kommst mit Jesus fast nicht mehr an sie ran, weil die einfach völlig verblendet sind. Deshalb waren wir auch so extrem. Vor ein paar Jahren haben plötzlich viele Freikirchen erzählt, hat diesen Zusammenschluss auch gemacht mit der römisch-katholischen Kirche, Ökumene, gesagt, ja, das ist jetzt wichtig.
Versöhnungsgottesdienste gefeiert.
Ja, ja.
Hätte Walter Heinreich, FCJG,
haben
noch
sich auf. Die Hände gegeben, gesagt, wir schließen jetzt den Pakt der Liebe, wir schauen nicht mehr auf die Unterschiede, nur noch auf das Gemeinsame, es geht nur um Jesus. Und es klingt alles so gut, aber wenn du eigentlich ernsthaft am Jüngermachen bist, evangelistisch unterwegs, und du merkst, wie die Leute von diesem Katholizismus völlig verblendet sind, das geht doch nicht. Das ist richtig krass. Diesen Angestellten, ich habe ihn gefragt.
Das ist ja auch was, wo wir ja auch immer wieder konfrontiert sind. Bete mit jedermann. Wie siehst du das?
Nein, das es, wenn der Katholik wie mir beten möchte, dass wir da bei ihm eskalieren. Aber wir haben wahrscheinlich gegenseitig Themen. Also wenn es krass kommt, kommt er mit Maria und ich bin vielleicht in Sprachen am Beten und dann merkst du, irgendwie kriegen wir da kein Wunder hin. Und ich habe das einmal gesehen, dass in so einem ökumenischen Event, da hat man krampfhaft gesucht, wir wollen doch zusammen beten, ja, was können wir beten? Und dann hat man nur noch ein Gebet gefunden. Oder das
Vater unser.
Genau. Dann hat man einfach diese Gebetsformel runtergesprochen. Und du merkst irgendwie, es ist ein sehr kraftvolles Gebet, aber einfach da hat man auch so vieles rausgenommen, damit man einfach.
Aber kannst du das irgendwie anhand von der Bibelstelle untermauern?
Welches?
Dass wir mit solchen Leuten nicht beten sollten.
Nicht beten, nee, kann ich jetzt nicht so reden. Muss ich das wirklich?
Ja,
ich
glaube
nicht. Mehr. Die Leute wollen. Das ist für euch ein aktuelles Thema.
Genau.
Ja, das nicht wollte.
Ja, es ist ein generelles Thema. Ja, was ist der Unterschied zwischen Lobpreis und Bündnis?
Ich glaube, es geht nicht um 1:1 mit der Margarete, sondern sich sammeln.
Sich versammeln.
Und, sich eins machen und beten und singen. Das meinst du, oder?
Genau.
Ja. Und dann halt mit allen.
Mit jeder.
Also wir sind in der glücklichen Lage in Luzern, dass wir uns da ziemlich exponiert haben.
Und ich frage schon keiner mehr, gell?
Genau, wir werden schon gar nicht mehr eingeladen.
Das ist keiner mehr,
oder? Ist das so?
Ist es zu
locker?
Ja, nee, nee, nee,
nee, aber die Reporter sind immer alle
drin.
Aber biblisch könnte es eigentlich fast gar nicht, kennt keine Bibelstelle.
Nur eins machen, wenn eine Einheit da ist, eine Lehre, eine Unterhaltung. Das kannst du nicht eins machen.
Wo steht's? Ja.
Aber es ist eigentlich, also eben, es ist ein spannendes Thema. Du hast ja viele Stellen, was heißt, wir sollen im Geist beten. Mhm. Könntest du ein bisschen in das reinnehmen? Aber ich finde, es ist sind starke Auslegungen. Aber irgendwo, eben, ich glaube, es ist ja nicht jeder Katholik ist das Problem. Du musst einen Bruder kennen, persönlich. Und ich finde, beim Beten lernt man sich auch viel besser kennen. Also ich merke auch, wenn du mit Leuten unterwegs bist und du willst mit ihnen noch enger unterwegs sein, triff dich öfters zum Beten. Weil du erfährst, was in seinem Herzen abgeht. Du stehst auch für sein Herzensanliegen ein und so weiter. Das schweißt mega stark zusammen. Und du merkst auch schnell, wenn du nicht zusammen beten kannst oder eben wenn da was Komisches reinkommt. Aber es ist gegenseitig. Der Katholik wird ja auch Sachen sehr schräg finden und sagen, warum macht ihr das? Oder? Muss aber nicht ein Katholik sein, kann auch sonst irgendeine konservative Kirche sein, wo du merkst,
Katholik,
ja.
Katholik, der buddhistisch angehaucht ist.
Ja, du findest da alles, ja.
Oder sonst
was. Ich finde das Thema spannend, wenn du mit Leuten, die neu im Glauben sind, in so eine Gebetskultur hineingehst. Und jede Gemeinschaft hat eine Gebetskultur. Und jetzt kommen Leute, die sind frisch im Glauben. Und wie kannst du die gesund hineinnehmen? Dass die da auch reinwachsen. Wenn du das erste Mal, du bist in einer Gemeinschaft und ich weiß nicht, wie ihr das lebt, aber wenn es das mega charismatisch wird und da in Sprachen gebetet durcheinander und dann kommen noch prophetische Eindrücke und der eine hat die Hände oben und der andere klatscht und der dritte schreit, das kann ja mega überfordernd sein für Leute, die ganz neu im Glauben sind. Und da habe ich für mich schon gemerkt, es lohnt sich eben, wenn jetzt auch Thema Jüngerschaft, oder ich sehe, es gibt so wie drei Stufen. Als erstes schaue ich mit dem Jünger eigentlich im 1:1 sein Gebetsleben an. Dass er da wirklich auch in eine Freiheit kommt, auch freimütig zu beten. Das auch mal laut, leise, aber das kannst du zu zweit machen, vorleben, zeigen. Das ist schon mal ein Gewöhnen. Und die zweite Stufe finde ich in der Hausgemeinde sehr gesund. Weil da kannst du auch sehr gut Rücksicht nehmen. Da geht es ja nicht immer darum, dass man direkt Gebetskämpfe kämpfen muss, wo man vielleicht mal auch laut wird oder mega lang gehen und so. Das, alle Sachen, die haben wir uns antrainiert, gelernt, wo die noch lernen müssen. Und das für mich ist eigentlich erst der letzte Schritt, dass jemand auch in der großen Gemeinschaft oder wenn da alle zusammenkommen, auch da das Gebet erlebt. Wir hatten das letztes Jahr ein Pärchen, das war frisch getauft. Und dann, als sie so in die größere Gemeinschaft kamen, das war für die mega schwierig zu erleben, dass jetzt jemand in Sprachen betet während dem Worship oder dass man halt, ja, wir haben halt auch eine Kultur, wo man sich bewegt, vielleicht gibt es auch mal Fahnen oder so, also da haben wir mega eine Freiheit drin. Und für die war das extrem schwierig. Und da kamen sie dann mit den Stellen aus dem Korinther und sagten, Pascal, wir müssen das anschauen, ihr macht doch das falsch. Und
sie waren schon Christen.
Ja, aber wir haben sie frisch getauft. Nein, die waren ganz frisch im Glauben.
Aber schon christlich Hintergrund? Oder?
Nein, gar nicht. Aber du hast gemerkt, unsere Gebetskultur bringt sie an ihre Grenzen. Und das war eigentlich nicht so gut. Und sie haben das halt geäußert im Stil von, sie lesen Bibel. Und kommen auf eine Stelle, die ihnen sagt, schau mal.
Wenn wir zusammen
waren. Ja, passt auf. Und dann der macht ihre Seele direkt, oh, genau das habe ich gesucht. Pascal, ihr seid falsch. Und das, für mich das Resümee war wirklich eigentlich, die waren zu früh in dieses Setting hineingekommen und dementsprechend, das hat sie ist zu stark herausgefordert.
Was hast du dann gesagt? Oder?
Nein, gar nicht. Also, ja, also wir haben sie, das sind ja kleine Sachen, oder? Wir waren mit ihnen ja auch nahe unterwegs. Also leider kam es nicht gut. Es kamen dann noch andere Themen rauf, die nicht so glücklich waren. bei deinem Pärchen, aber du hast wie gemerkt, die Beziehungsebene fängt dort an zu leiden. Und, aber das, wenn es nur das gewesen wäre, das wäre nicht zum Bruch gekommen. Und dann eigentlich in der Jüngerschaft hat man dann schnell gesehen, dass sie sich auch nicht ermahnen lassen bei Themen, also auch wirklich war immer auf Herzensebene. Und dann haben sie sich schrittweise immer mehr zurückgezogen und sind dann ausgewandert. Aber das sind sie nicht wegen uns. Das war von Anfang an ihr Plan. Also als wir sie kennengelernt haben, haben sie als erstes gesagt, unser Plan ist, wir wollen nach Ecuador, wir wollen da Selbstversorger werden und wir hatten irgendwo ein halbes Jahr Zeit, sie zuzurüsten. Und das haben sie dann durchgezogen. Aber ich glaube, also eben, wir durften sie vorher noch taufen, es war eine Beziehungsebene auf der schwierig, oder? Kamen wie Spannungen, das gibt es in der Jüngerschaft. Und ich habe da gelernt, auch immer großzügig zu sein, oder? Also wir haben sie dann einfach auch großzügig gehen gelassen. Und dann, seither nichts mehr gehört, aber jetzt auch schon bei anderen einfach immer wieder erlebt, dass vielleicht plötzlich so ein, zwei, drei Jahre später kommt plötzlich eine Nachricht. Wo eine Person, du merkst einfach, Gott bleibt dran. Oder? Und das heißt nicht, dass wir dranbleiben müssen, sondern manchmal können und dürfen wir es einfach nicht, sonst machen wir was kaputt. Und dann plötzlich geht da wieder was und dann melden sie sich wieder und sind dankbar. Und das ist ja, mega schön.
Andere Art noch,
ja.
Jemanden hinterherzugeben.
Ja, genau, er hat die Mittel. Und das ist eigentlich etwas mega Schönes. Das habe ich schon extrem gelernt in der Jüngerschaft. Oder wenn du hast eine Verantwortung, aber es gibt einen Zeitpunkt, wo eine Person den eigenen Weg geht und dann darfst du einfach gehen lassen. Und dann ist wichtig, dass wir nicht oder verbittert gehen lassen oder noch Steine hinterherwerfen und ja, komm nie wieder. Das, weil Gott bleibt dran, er ist mega treu, das ist gewaltig. Und das ist eigentlich, am Anfang war es mega schwierig, weil wir das noch nie erlebt haben und plötzlich kommen die Situationen, wo du merkst, du hast jemanden gehen lassen. Oder es hat mir auch mein Mentor geraten, schau, sei großzügig. Das finde ich so ein zentrales Wort da drin. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das halt so, wenn er mir das sagt. Aber das Herz fühlt anders, oder? Es schmerzt. Und dann plötzlich ein paar Jahre später merkst du, wie ein Feedback kommt, wo sich jemand mega bedankt und sagt, schau mal, das war für mich mega wichtig, ich brauchte aber nochmal Zeit und jetzt bin ich so unterwegs. Das freut einen. Da wird man auch immer gelassener. Aber schmerzhaft ist es immer. Das kennt ihr auch. Ja, schon. Wir sind schon mittendrin. Hä? Deshalb hast du mir das Mikrofon gegeben. Nein. Ja, es hat mich ein bisschen Wunder genommen, was bei euch so läuft. Dass, vor allem halt auch, wie die Personen sind. Ich glaube wirklich, es ist was an sich am Vorbereiten. Wo vielleicht, also jetzt auch in Luzern oder in der Schweiz, es ist noch nicht so, dass die Leute jetzt Schlange stehen, um Jesus nachzufolgen. Aber ich glaube, es bereitet sich was in den Herzen vor. Und das finde ich mega wertvoll. Und dass wir nach dieser Erwartung unterwegs sind.
Auf der weiten Fläche meinst du, erfährst du das in Luzern? Also auf der größeren Fläche, so jetzt auf der Straße?
Ja, ich merke das einfach, wie die Kontakte, ich finde, besser werden. Mhm. Weil es sich irgendwo auch, viele Leute waren isoliert, mussten auch schon gewisse Wege gehen. Und du kommst da dran und du merkst jetzt irgendwo, die Herzen, da ist eine Spannung drin. Und wenn wir da wirklich auch den Leuten wirklich zeigen können, was hat Jesus mit ihrem Leben zu tun, das ist eigentlich die Antwort, die sie suchen. Das ist mega wertvoll. Und wir sind uns momentan sehr viel Gedanken am Machen. Wir waren lange Zeit einfach sehr intensiv auf der Straße unterwegs. Das heißt wirklich wöchentlich oder sogar noch mehr einfach Leute ansprechen. Und ich finde das sehr herausfordernd, weil die Beziehungsebene fehlt. Das ist so ein kurzer Zeitraum. Und habe auch gemerkt, dass so ja, die Person, mit dem du unterwegs bist, sie müssen auch die Vision kriegen, dass auch wenn wir eins zu eins Leute ansprechen, es ist ein Sehen. Und wenn du immer die Erwartung hast, jetzt passiert, oder? Ich muss nur noch auf die Straße mir die Person schnappen und Evangelium taufen und morgen in die Mission senden. Dann kommt Frust rein. Das finde ich mega gefährlich. Es gibt Länder, wo das geschieht. Aber ich merke einfach, zum Beispiel Schweiz, ihr könnt es für euch selber beantworten, aber Schweiz, es ist nicht so.
Deutschland
ist ganz anders. Ich dachte mir es noch. Ich dachte es noch. Aber wenn du die Erwartung hast, und ich merke auch so aus so Predigten wie über Lukas 10,2, oder? Die Ernte ist reif. Kommt die Erwartung, oder? Und jetzt machst du das Jahr für Jahr für Jahr. Und wenn es dann nicht geschieht, wie gehst du damit um? Ist mega ein wichtiges Thema.
Ja,
was hat denn der Lord
gemacht? Was hat der 100 Jahre
gefehlt? Er hat sich wortwörtlich den Mund fusselig gedreht.
Also ich glaube, da müssen ja andere Einstellungen gefragt werden.
Ja.
Das ist unser Auftrag, was rauskommt, ist nicht unsere Sache.
Ich finde es eben wichtig, dass man auch wirklich sich getraut, darüber zu sprechen und sagen, hey, schau mal, so ist das. Was ist unsere Aufgabe jetzt gerade? Und wir haben auch mehr und mehr jetzt auch in Luzern wirklich auch mit den Leuten, die sind dann mega euphorisch, das möchten wir natürlich weiter auch pushen, sagen, ja, voll geht, macht, tut, ist mega wichtig. Aber dass man, wenn man eben im Gedanken geht, ich sehe, dann ist es eine andere Haltung. Dann sagen, hey, schau mal, heute habe ich einfach großzügig gesät. Und man kommt mit Freude zurück. Wenn man aber mit dem Gedanken geht, heute gehe ich großzügig ernten und kommt mit leeren Händen zurück, dann ist es schwierig. Und ich habe ganz wenige, wir haben Kontakte, die über die Straße entstanden sind, aber es sind sehr wenige, sondern die besten Kontakte, und der Schweizer funktioniert so, ist über die Beziehung. Und ich hatte am Anfang die Erwartung, es muss doch auf der Straße passieren, aber erst als ein holländisches Ehepaar in die Schweiz kam und mit mir ein bisschen gesprochen hat und die waren so voll tierlar unterwegs, dann sagt sie, Pascal, uns ist was aufgefallen in der Schweiz. Ja, was denn? Ja, die Schweizer, die sind so auf der Beziehungsebene. Und ich, nein, voll nicht. Schweizer Beziehungen überhaupt nicht, oder? Wir sind froh, wenn wir mit unserem Ehepartner eine gute Beziehung haben. Oder, also ich habe es einfach auf die Ebene runtergebrochen, ist der Schweizer kontaktfreudig oder nicht? Aber es geht gar nicht darum, sondern ich glaube, der Schweizer nimmt ganz viel daraus, ob er jemanden vertraut oder nicht. Und da haben sie gesagt, Pascal, wir erleben das so, in Holland ist das anders. Da, wenn jemand irgendwo etwas liest oder von einer fremden Person erfährt, dann reagiert er in der Regel darauf, aber in der Schweiz haben sie das wirklich gesehen, wenn ein Freund in der Schweiz zu einem Freund sagt, ich war da in einem Restaurant essen und das war super, du kannst dich darauf verlassen, dieser Freund wird da essen gehen.
10 Euro in Schwarzwald.
Ja, etwa so. Und erst, als er mir das so erzählte, macht es bei mir Klick. Ja, stimmt, er hat recht. Wenn du zu mir kommst, sagt Pascal, das, wow, ich werde das im Minimum anschauen. Und dann merkst du plötzlich, ah, du bewegst dich ja in diese Subkultur. Also wenn wir das Evangelium reinbringen möchten, müssen wir auch irgendwo diese Ebene berücksichtigen. Wie funktionieren die?
Nicht nur eine Subkultur.
Ja, ja.
Das ist eine ganze Kultur.
Das absolut, ja, genau. Und das ist schon einen wichtigen Gedanken, deshalb haben wir sehr starken Fokus immer mehr gewählt. Bewusst entweder sehen wir großzügig oder wir investieren in Beziehungen. Zum wirklich, wie du es erzählst jetzt mit dieser Frau, oder da bist du ja schon eine Zeit lang dran. Eben. Und das, aber das ist eigentlich, werden das extrem schöne Geschichten.
Ja, ich bete einfach auch viel für sie, weil nicht machen, das ist die Arbeit vom Herrn.
Aber irgendeinmal ist die getauft, du bist mit ihr in die Jüngerschaft drin und dann wird sie ihr Zeugnis aufschreiben und dann schaust du das Zeugnis mit ihr an und sagst, weißt du was, schau mal diese Zeit an. wie Gott einfach gewirkt hat und was heute ist. Wow. Mich und ich sind da in einer Familie dran. Sie kam vor 3 Jahren zum Glauben, ist eine Nachbarin und er ist aus dem Iran. Und ich wollte am Anfang irgendwie wie an ihn rankommen, haben wir sie zum Essen eingeladen. Keine Chance. Konntest mit ihm, also nur Smalltalk, nicht mehr. So, ja, wie geht's? Ja, gut. Und dann, die haben eine kleine Tochter. Und im ersten Moment, einfach wenn du irgendeine tiefe Frage gestellt hast, war immer die Tochter der Vorwand, deinem Gespräch auszuweichen. So, oh, schau. Weg war er. Und ich sage, es kann doch nicht sein, der muss doch offen sein, das kann doch nicht sein, das geht doch nicht. Und dann einfach Zeit lassen. Und jetzt merke ich wirklich, da ist langsam eine Freundschaft vorhanden. Und der ist inzwischen, also der glaubt inzwischen an Jesus. Der betet zu Jesus. Der ist einfach noch nicht bereit, sein altes Leben zurückzulassen. Aber das ist, also für mich ist das, das müssen wir auch einfach nehmen können, sagen, wow, da ist Glauben entstanden. Und jetzt investieren wir weiter in den Glauben. Bis der Punkt da ist, wo jemand sagt, okay, jetzt 100% Jesus. Oder? Aber das ist das. Sind,
wenn ja, bei einem Nachbarn kannst du das jetzt eigentlich gut machen. Mhm. Aber bei mir ist es so, ich habe jetzt die eine Therapeutin, die ist sehr offen. Wir reden jedes Mal über Jesus. Das ist nur unser Thema. Aber ich merke, die will keinen Schritt. Die will, also die ist nicht bereit, ihr Leben zu investieren. Also ich habe sie noch nicht drauf angesprochen, aber ich. Wenn ich die heute fragen würde, würde sie sagen, ja, nee, spüre ich ja. Mhm. Er hat einen Freund, die weiß genau, die müsste den Freund jetzt auch ablegen und. Ja, mhm. Das spürt die. Bin ich sicher. Ich habe noch nie ein Wort gesagt. Er hat auch kein Wort dazu
ja.
sagen. Noch nicht ready.
Aber wenn du jetzt überlegst, oder eigentlich der Grund ist, der Glaube ist noch zu wenig reif. Aber es ist anscheinend Glauben vorhanden, oder?
Ja. Wenn man sie hört, ja.
Jetzt, wie könnte man gut auf eine Art in den Glauben einer Person investieren? Wie würdet ihr das tun?
War das nicht Person mit Rallye-Unterricht und so? Mhm. Ja, dann ist doch schon klar, jetzt, oder? Gehst du da nicht mal hin jetzt, oder wie ist das?
Nein, nicht regelmäßig, aber ich sehe sie ja regelmäßig. Ich bin ja bei ihr in Therapie. Ich sehe sie 2 Mal in der Woche und die löchert mich und die will es wissen. Also wissen. Aber irgendwann sage ich, so, das ganze Wissen ist ja nichts, wenn sie mit ganze Sachen mit Jesus macht.
Und Bibel lesen?
Das macht sie nur mit ihrem Sohn, wenn er Rallye Aufgaben hat. Also, die Zeit nimmt sie sich, also sie kennt schon viele Sachen. Ihre Eltern sind von Ostdeutschland, die haben gar nichts mit dem Glauben an. Und sie wirklich hat selber den Draht zu Jesus gefunden, und zwar über einen Pfarrer, einen evangelischen Pfarrer. Der
Platz.
Nee, in Rina. Ich kenne ihn nicht mehr. Sie hat noch mal von dem erzählt.
Du hast gesagt, Bibel lesen?
Ja,
ja.
Das habe ich ja versucht, aber die Zeit nimmt sie sich nicht.
Keine Chance mehr. Ja.
Ich würde, glaube ich, auch immer jemanden irgendwie damit versuchen zu sagen, sprich doch einfach mit Jesus. Sag ihm, was du alles nicht glaubst. Das also jedenfalls sie. Jeden Tag. Das macht sie. Jeden Tag.
Okay. Was ist Vater unser im Himmel oder was?
Das weiß ich, habe ich nicht.
Aber für mich ist das auch immer so, also, und ich versuche, wie weit können wir wirklich direkt investieren, eben ist es jetzt oder vielleicht erst später, ist ein Angebot zu machen.
Eben, das ist ja dann,
wie du es gemacht
ist ja
hast.
Diese Therapie ist ja irgendwann vorbei.
Genau, ja.
Und dann ist der Kontakt nicht mehr vorhanden.
Genau. Und dann ich mit deinem Angebot kannst du auch sehen, wie weit ist die Person bereit, auch selbst wirklich Zeit hineinzugeben. Das glaube ich dir.
Angebot zum Bibellesen zum Beispiel.
Ja, und ich sage das auch, weil das kann ja auch entlasten. Sonst bist du immer dran und denkst, ja, sollte ich noch, müsste ich, hätte ich doch, oder? Aber so ist für mich eine einfache Art, einfach zu schauen, wo habe ich da einen Auftrag? Das kann sein, dass dein Auftrag rein da drin ist, du bist da, sie hat Fragen, du gibst Antworten, du kannst Zeugnis geben, hat der Sheryl gesagt, gibt auch Glauben, wenn wir einfach da erzählen, was wir erleben, und dann müssen wir vielleicht auch wieder loslassen. Und sonst eben zum das Testen, jetzt gerade bei dem einen Katholiken, wo ich erzählt habe, der ist ja sogar noch angestellt in der römisch-katholischen Kirche, ich habe ihn einmal getroffen, mit ihm über ein paar Themen gesprochen und dann die ultimative Frage für Katholiken gestellt, was musst du tun, um in den Himmel zu kommen? Und ultimativ keine Antwort gekriegt. Dann weißt du schon mal, jetzt sind sie nervös. Und dann habe ich ihm einfach gesagt, schau mal, hättest du Lust, 4 oder 5 Mal zusammenzusitzen und was in der Bibel anzuschauen? Und der hat direkt, ohne zu zögern, ja, voll gerne. Und dann weiß ich, okay, dann gehe ich mit ihm einen Weg weiter. Hätte er gesagt, nee, momentan ist schwierig und so, okay. Dann kann ich es für mich ja auch wieder schließen. Es kann aber auch sein, dass für eine gewisse Person das auch völlig ein falscher Ansatz drin ist, oder? Kann auch sein. Immer ein bisschen ausfinden.
Ja, irgendwann habe ich gedacht, frage ich sie mal, ob es immer, was sie meint, wo sie hinkommt. Aber wie gesagt, mit Sicherheit, sie kommt schon
immer. Ich finde die Fragen spannend, wenn so das Warum einzubauen. Was muss jemand tun, um in den Himmel zu kommen? Das gibt einen mega tiefen Einblick, das merken die gar nicht. Und viele haben sich das gar nie ernsthaft überlegt, dass da vielleicht, also, denkst du wirklich?
Nicht, ob es einen Himmel oder eine Hölle gibt, sondern
das glaubt sie.
Wie kommt man denn da hin?
Das glaubt
was
sie.
Was musst du tun, wenn du da hinkommst?
Oder wenn sie an Jesus glaubt, so. Ganz beliebte Frage, also ich habe das unter den Moslems gelernt, aber funktioniert überall. Die glauben ja an Isa. Und egal in welchem Land du bist, wenn du mit einem Moslem sprichst und der erfährt, du bist Christ, je nachdem, der eine ist dann ein bisschen aggressiver, die anderen gar nicht, aber aggressiv im Stil von, dass er dir irgendwo wirklich was absprechen möchte und dann, die erwähnen dann ja extrem gerne, dass ja Isa ein Prophet ist. Nur ein Prophet, oder? Immer wieder. Und wenn sie dich ein bisschen ärgern möchten, machen sie das so alle 2 Sätze. Das ist mega toll.
Wir glauben an alle Propheten, nicht wie wir.
Und am Anfang, ich weiß noch, also meine ersten Erfahrungen.
Dass er nicht Gott sein kann.
Das ja, ja, genau.
Ja, und 3 Götter schon.
Aber das ist
die sind darauf auch geimpft. Wenn ihr, die werden von ihrem Imam geimpft, kommt in den Christen in Kontakt, dann fragt sie das. Fragt sie jenes, die werden tatsächlich darauf geschult.
Absolut, ja.
Die wissen, was sie fragen sollen und ja, genau.
Aber in meinen ersten Kontakten, da bin ich immer drauf eingestiegen und wollte darüber sprechen, warum jetzt das nicht stimmt. Aber da kommst du nie weiter. Und jetzt gerade so eben auch in den Ländern, Kosovo und so weiter, da habe ich das einfach angefangen zu verändern, weil die glauben ja an Jesus. Die haben einfach noch nicht dieselben Erkenntnisse. Wenn du den Koran liest, dann siehst du da drin, Jesus hat geheilt, hat Wunder getan, hat Gutes getan, Jesus hatte den Heiligen Geist, steht alles drin, steht sogar, er kommt wieder, steht sogar, dass Jesus gestorben ist. Nur gibt es eine Stelle, da heißt es, dass die Jünger, aber das steht eben nie Wort für Wort so, sondern es heißt, die Jünger waren in Verzückung. Und die legen dieses Wort Verzückung so aus, dass es könnte sein, dass sie wie getäuscht wurden, dass gar nicht Jesus am Kreuz war, sondern es gibt eine Auslegung, dass sie glauben, dass Judas am Kreuz starb. Aber das ist einfach so, wenn du weißt, dass der Koran sehr viel über Jesus sagt und eigentlich sehr wenig über Mohammed, schon mal super Ausgangslage. Und dann wechsle ich das einfach, sage aber ziemlich mal Wunder, was glaubst du denn, wer Jesus ist? Und dann müssen sie plötzlich Zeugnis über Jesus ablegen, was sie denn glauben. Oder was glaubst du, was hat denn Jesus getan? Dann müssen sie auch was sagen. Was glaubst du denn, warum hat er das getan? Und meistens merken die dann, dass sie gar nicht viel über Jesus wissen. Warum nicht? Weil man das nicht gerne unterrichtet in einer Moschee. Das ist ja gefährlich. Da wird nur über Mohammed gesprochen. Und wenn du dann kommst, sag ich, aber schau mal, er hat ja im Koran drin, steht das, 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 jetzt musst du es auch mal selber gelesen haben. Wenn du viel mit Moslems zu tun hast, kann ich das empfehlen, sonst ist nicht notwendig.
Die kennen selber kein Corona.
Ja, aber das ist ja so, wie wenn du mit einem Katholik sprichst. Ja. Der letzte Katholik, den ich erzählt habe, oder jetzt, als ich ihn getroffen habe, der kannte jede katholische Schrift, aber die Bibel nicht. Ja, dieses Büchlein, ich habe es fast auswendig gelernt, vom heiligen Sankt Benediktus. Wow, das musst du. Pascal, schau mal, ich zeig's dir. Schau, so sieht das aus. Genau das musst du gelesen haben. Aber die Bibel kennt er nicht, oder? Ist krass. Und bei den Moslems ist auch das dasselbe.
Und ich habe ja einen Koran, und dann sage ich ihnen, ja, aber das ist deutsche Übersetzung. Das ist kein arabischer Koran.
Und Sie können Arabisch, ja?
Nein, aber der Imam.
Ach so, ja, das ist super.
Mose kann.
Aber das ist natürlich, du hast da, das wissen wir auch, Übersetzung hat immer einen Verlust drin. Immer. Aber wenn wir sogar die Originalsprache könnten, hätten wir ein Problem. Ist auch ein Verlust drin. Weil es ist nicht unsere Muttersprache, es ist nicht dieselbe Zeit und so weiter. Vieles verändert sich, ganz klar. Aber zu den Fragen, ich liebe es eben, Leute, die du triffst, auszufragen, was eigentlich ihr Glaubensbekenntnis ist. Warum glauben sie das, was sie glauben? Das gibt dir einen super Ansatzpunkt. Wo kannst du einsetzen? Häufig versuchen wir nur hineinzusprechen, oder? Ja, Jesus ist, Jesus hat, Jesus tut. Aber wenn du das kehrst, zum Beispiel jetzt auch jemand, diese Frau mit den Zeugen Jehovas, mal einfach umkehren, sagen, ja, aber es nimmt mich mal Wunder, was glaubst du genau, wer Jesus ist? Wie würde sie es erklären? Und dann weißt du, wie viel ist von den Zeugen Jehovas da noch drin? Was glaubst du, warum hat er das getan? Was glaubst du, wer ist der Heilige Geist?
Und dem können sie nichts sagen.
Genau, aber irgendetwas muss sie dazu sagen. Und dann merkst du, oder wo ansetzen? Es ist wirklich so eine Bestandesaufnahme. Und ich liebe es, zum Beispiel jetzt auch unter Luzern, da gibt es viele, ich nenne es Pseudo-Christen. Die sagen, sie sind Christen, aber eigentlich faktisch oder biblisch sind sie eigentlich nicht. Aber das, wenn du ihnen sagst, ja, das stimmt nicht, du bist kein Christ, Türe zu, Beziehung vorbei. Und die beste Frage jetzt einfach für momentan, vielleicht finden wir mal eine bessere, oder ihr habt eine bessere, ist einfach zu fragen, ja, warum brauchst du denn Jesus? Ja, dann
aber
hast du
bist doch Christ. Ah,
ja, genau. Aber du merkst, da kommt was. Und, aber es gibt du überführst auch das Religiöse, wo Leute vielleicht sogar, es kann auch Freikirche und so sein, jeden Sonntag sind sie irgendwo in der Kirche. Du darfst dich auch die Frage mal selbst stellen, warum brauche ich überhaupt Jesus? Ist auch in der Jüngerschaft mega wertvoll. Das sich wirklich zu überlegen, löst immer Dankbarkeit aus. Und ich habe schon viel erlebt, es geht ja nicht darum, jemand bloßzustellen, aber halt auch wirklich mal was zu fragen und zu sehen, ist da ein Zeugnis vorhanden oder nicht. Ist da einfach, weiß ich jetzt auch nicht. Du erfährst ja mega viel vom Herzen. Und das finde ich schon...
Botschaft ist oder was das? Also dann hat er überlegt und so und hatte keine Antwort darauf. Was ist denn die frohe Botschaft? Ne? Und dann kannst du halt auch über Fragen ihn dann so ein bisschen führen und natürlich dann auch Lehre antworten. Also in Fragen, warum? Warum? Oder warum glaubst du, was du glaubst? Okay, du glaubst nicht an Gott, warum? Was hat dir bewiesen, dass es Gott nicht gibt? Also Fragen stellen, was ist es denn eigentlich?
Genau.
Dann weißt du, wie er tickt, dann weißt du, was er tickt und dann weißt du, wo ansetzen kann. Wenn er weiß, warum, was oder was ist für ihn wichtig. Ne? Wissenschaftler sagen das, okay, also tickt er so, was hat dich denn überzeugt? Was genau, was du gehört hast, hat dich überzeugt, dass es Gott nicht gibt? Und, Weichen kommt nichts. Weichen kommt nichts. Ja, die sagen das halt. Die Wissenschaftler sagen das halt. Ne? Und dann kann man da ja auch mal ansetzen, ne? Und sagen, macht das wirklich Sinn und so weiter. Ne? Und die Leute kommen dann schon ins Nachdenken. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Punkt bei der Evangelisation generell. Einfach nur den Leuten wie einen Stein in den Schuh reinsetzen. Wenn sie von dir weggehen, dann haben sie zumindest mal was gehört und das beschäftigt sie jetzt. Mhm. Ich, vielleicht haben sie nur was von dem Evangelium gehört, aber sie haben etwas gehört und das ist wie ein, was ich da geglaubt habe. Und ich finde, das ist für mich jetzt was ich im Geschäft zum Beispiel erlebe, durch das ganze Corona-Ding, dass die Leute auf einmal, was sie im Fernseher hören, Regierung generell, anfangen zu hinterfragen, was vorher nicht der Fall war. Einfach, hey, Regierung sagt, Schule sagt, das muss richtig sein. Alle sagen das, kommt im Fernseher, alles ist richtig. Und auf einmal fangen die Leute an zu hinterfragen.
Aber das machen auch die Medien. Das machen die Medien auch im Fernsehen. Die hinterfragen.
Wieso kommen die, das verstehe ich gar nicht, denn die Leute kommen dahinter, wenn die nur die Nachrichten hören, die sind doch voll eingespurt auf das, was da immer kommt.
Ja, vielleicht kaufen nur schlaue Leute Küchen, keine Ahnung.
Aber es gibt viele, die anfangen jetzt Fragen einfach zu stellen. Wie sinnvoll sind die Maßnahmen? Wo ich einfach merke, dass sie Sachen nicht mehr glauben.
Sie fangen an, Autorität zu hinterfragen.
Sie glauben die Zahlen plötzlich nicht mehr, die präsentiert werden, und sie fangen an, Sachen zu hinterfragen. Ne? Und ich glaube, das ist eine ganz positive Entwicklung für uns auch. Mhm. Weil dann hinterfangen die vielleicht auch mal ganz andere Dinge an zu hinterfragen. Ja. Weil wir sehen in jedem Tierfilm, wir sehen in jedem Ding, eigentlich brauchen wir Gott nicht, also die Schöpfung erklärt sich von alleine, ne? Wir sind einfach nur da, bums. Ne? Und dann fangen sie plötzlich an, wenn du dann in die Richtung gehst, das vielleicht auch mal zu hinterfragen. Ja. Macht das wirklich Sinn? Macht es keinen Sinn? Und dann natürlich die nächste Frage, ist ja dann die logische, naja, also wenn es einen Schöpfer gibt, ne, ja. Dann müssen wir eigentlich sollte ich mich damit auseinandersetzen dann. Wenn es nicht
nur irgendwie ist. Was ist so die größte Gruppe, die ihr antrifft, wenn ihr auf irgendwo Nachbarn, Freundeskreis, Straße unterwegs seid?
Katholisch.
Katholisch?
Ja.
Die zweite?
Esoterisch.
Esoterisch?
Ja.
Also für mich sind es eigentlich entweder Esoteriker, die irgendwie an Energie sowas glauben, oder eigentlich Atheisten. Selbst wenn sie sagen, da muss es schon was geben, aber wenn du ein bisschen anfängst nachzuhaken, dann ist eigentlich völlig klar, eigentlich glaube ich sowieso an nichts. Ja, also sobald du dann, die sagen dir vielleicht, ich glaube an irgendwas. Oder an Gott oder
an irgendwas. Oder auch wenn sie katholisch sagen, ne? Die meisten Katholiken sind eigentlich Atheisten.
Aber wenn du dann nachfragst, dann glauben sie eigentlich an nichts mehr. Wenn du genauer fragst. Also ich glaube Atheismus und Esoterik, das sind so die. Ja.
Aber Atheismus eben unter katholischer
Flagge. Ja, unter katholischer, unter jeder Flagge fast, ja, aber so unter der Flagge halt. Ne?
Weil es eigentlich der antrainierte Glaube aus der Schule ist mit der Evolution und so weiter.
Oder halt, danke, ich bin katholisch.
Mhm. Ich bete schon selber, brauchst nicht für mich sehen.
Das sind unsere Bekannte.
Genau, aber ich glaube, das ist auch nur der Ausweg. Ja. Es sagt ja nichts darüber aus, was sie glauben.
Genau.
Du hast keine Ahnung, glauben die das? Glauben sie an gar nichts? Glauben sie an was auch immer, ne? Es ist nur eigentlich so dieses Danke, ich will nichts hören, lass mich in Ruhe, es geht sie nichts an, das ist meine Privatsache.
Ganz schnell,
wenn du Katholiken hast, die wirklich was glauben, also dann merkst du das auch gleich. Und dann ist auch sofort irgendwo eine Ebene da. Weil die sind auch gar nicht mal so ablehnend von, nimm mir nicht meinen Katholizismus weg, sondern die sagen,
schon,
ja, ich habe wirklich. Aber wenn die sagen wenigstens, doch, ich habe wirklich Gott zu danken. Ja, so. Aber sie sagen gleich, aber ich bin, ja, mich bringt keiner vom Katholischen.
Ja, kommt drauf an, wie aggressiv man auf den Katholizismus schießt, wenn man da so
Rückenbau dran geht. Wir hatten einen Katholiken, das war ein ganz netter, ältere Herr, Und wir haben gar nichts gegen katholisch gesagt, überhaupt nichts, sondern er hat eigentlich mehr geredet wie wir. Und der war wirklich so überzeugt von seinem Glaube, das hat uns eigentlich gefreut. Aber ich bin katholisch und das ist das einzig Wahre und es gibt nichts anderes. Und ja.
Aber da würde ich dann auch an der Stelle auch da gar nicht drauf eingehen, sondern würde sagen.
Also an der Stelle frage ich da den Lukas, super, das finde ich ganz toll. Ne? Erzähl doch mal, ne, wenn du eines Tages vor Gott stehst, Jesus redet ja von Himmel und von Hölle, glaubst du auch, ne? Kommst dann in den Himmel, kommst in Hölle. Und das dann kommst du irgendwie, und dann kommst du, oder du redest, erzähl doch mal, was ist das Evangelium, was ist die frohe Botschaft oder so. Und dann kommst du auf die Themen, ich bin katholisch, ja, was glaubst du als Katholik eigentlich? Ne?
Die Messe ist
ja.
Genau.
Ja, und den Zünder muss schon auch nicht kommen,
wenn er Gott so bald geht. Also, so viele Katholiken, das soll ja nicht falsch sein. Nein, genau. Nee,
das
ist,
aber der ist
dann
so katholisch,
so
stimmt alles.
Ja. Aber dann kannst du auch wieder fragen, wenn du jetzt vor Gericht stehst und du sagst, was im Laden gleich, und du sagst, es tut mir leid. Ja, okay, dann stehst du vor Gericht und sagst, es tut mir leid. Lässt der Richter dich deswegen gehen?
Nein. Nein, sagst du, du hast die Sünde bekannt, dann tut doch Buße ständig.
Ja, probier das mal vor Gericht. Geh mal, du glaubst was im Laden, der Richter, du bist gefangen genommen worden, so, jetzt stehst du vor Gericht. Der Richter sagt, das ist das letzte Wort zu deiner Verteidigung. Es tut mir leid, ich werde es auch nie wieder tun und ich tue Buße. So, lässt dich der Richter deswegen gehen? Kann er dich deswegen gehen lassen? Nein, kann er nicht.
Ja, deshalb ist der Katholik ist ja nicht pauschal schon.
Nein,
oder? Kann ich gut stehen lassen. Ich finde es einfach spannend, die Überlegung ist ja, was ist das Evangelium für diese Person? Das Evangelium, die gute Nachricht. Und manchmal packen wir zu viel in das Evangelium rein. Denken wir müssen jetzt noch jede geistliche Erkenntnis, die wir persönlich haben, die ist auch noch Bestandteil, oder? Das Paket wird immer größer und dann kommen wir da, bam! Und erschlagen die Person, was sie gar noch nicht im Herzen fassen kann. Und mir ist es aufgefallen, habe mich mal ein bisschen auseinandergesetzt, zum Beispiel, jetzt was läuft in China zum Beispiel oder Indien. Und da Leute, die wirklich sehr, sehr, also auch viel Frucht erleben, gute Frucht, die wissen, dass am Anfang so wichtig ist, dass du eigentlich wirklich einfach mit der guten Botschaft kommst. Und was ist die gute Botschaft? Und deshalb lohnt es sich einfach zu überlegen, welche Leute treffe ich an? Und was haben die für ein Weltbild? Was ist schlussendlich für sie wirklich auch der Punkt, wo sie schmerzt, wo sie für sie ist es mühsam oder irgendetwas? Als Beispiel, was ist die gute Botschaft für einen Katholiken?
Wenn man er muss nicht länger an Maria gekettet sein.
Die können sicher sein, dass sie in den Himmel kommen.
Zum Beispiel, ja. Sie können sicher sein, das wissen nämlich die meisten nicht. Und dann hast du schon eine gute Nachricht für den. Also, du kannst es wissen.
Was?
Genau das Thema hatte ich nämlich mit diesem Mann. Er sagt, ja, weißt du denn aus dem Himmel? Nein, das kann ich doch nicht von mir selber behaupten. Ja, aber du kannst es aus dem Wort rausnehmen, oder? Und Gott ist treu. Wenn es im Wort steht, ist es ja wahr. Ja, wirklich, wo steht es? Und so. Aber da hast du schon mal eine gute Nachricht rausgenommen. Was ist eine gute Nachricht für einen Moslem oder für einen Juden?
Das Gleiche, ob du Heilsgewissheit oder nicht, weil der weiß es auch nicht.
Die wissen es auch nicht.
Tja, sie können
aber
dann.
Aber die Juden glauben ja nicht mal an die
Bibel. Ja, aber sie haben. Der Punkt ist eigentlich, zum Beispiel, wenn man das einfach ganz einfach runterbrechen möchte, und das hilft dir, wenn du mit Leuten sprichst, ist eigentlich für den Moslem, der ist in diesem: Ich muss was tun, um in den Himmel zu kommen. Der Jude auch: Ich muss oder ich muss das Gesetz befolgen. Und die gute Nachricht ist, nein, das ist ein Geschenk. Oder? Das ist einfach rein dieser Punkt vom Evangelium. Und entweder öffnet sich da ein Herzen, wo du plötzlich mehr und mehr investieren kannst. Natürlich sprichst du nachher auch wirklich auch über die Buße und so weiter. Aber am Anfang, die Leute, die sprechen darauf an, dass du eine Antwort hast auf einen Punkt, wo sie geplagt sind. Oder wenn du eben jetzt mit den Chinesen und mit den Inder, da kannst du zum Beispiel Hinduismus nehmen, Buddhismus, was ist da die gute Nachricht?
Genauso.
Fast,
also
ja.
Also Hindu, ich habe jetzt gerade das Buch gelesen, hat die Erleuchtung gesucht und hat Jesus gefunden.
Mhm. Nein, kenne ich nicht. Nein.
Auf jeden Fall, die wissen ja auch nichts. Im Prinzip, die sind immer auf der Suche nach Erleuchtung.
Mhm.
Die suchen immer Erleuchtung. Also, und die diskutieren ja. Und bei jeder Diskussion mit einem anderen Brahmane, da lernen sie wieder was dazu.
Mhm. Willst du darauf hinaus, man kann ihnen die Angst nehmen, dass sie nicht als Wurm wiedergeboren werden?
Das ist ja eigentlich ja ihr Fluch, dass sie glauben, dass sie immer wieder dasselbe durchlaufen und irgendeinmal aus diesem Kreislauf ausbrechen und ins Nirvana kommen.
Jetzt
nichts. Aber besser nichts als dieser Kreislauf. Also eigentlich sind sie wie in einem Fluch drin und die gute Nachricht ist ja, dass sie mit Jesus das durchbrechen. Zugang zum Himmel. Und ich glaube, es lohnt sich mega, wenn wir erkennen, wo, in welche Personengruppen treffe ich an und was ist eigentlich die Bürde, die sie tragen, weil da kommt die gute Nachricht zum Spiel. Und die kann immer ein bisschen anders sein. Und jetzt halt gerade auch so europäische oder Schweizer Kultur, die ist halt so stark durchmischt, dass sie nicht einmal sagen, ah, schau mal, oder das ist der klassische Moslem, der klassische neue Weltmensch oder wie du das nennen möchtest, wo einfach der Sinn des Lebens sucht. Aber jeder hat sein Denken und wenn wir da hineinwachsen und uns darauf fokussieren, dass es darum geht, eine gute Nachricht zu platzieren, mit der Erwartung, dass sich ein Herz öffnet und dann fängst du weiter an zu investieren, dann sind wir viel einfacher unterwegs. Und am Anfang auf der Straße hatte ich immer den Anspruch an mich selber, oder wenn ich für jemanden beten kann, dann muss nachher das Evangelium kommen und dann ins Evangelium habe ich noch viel, viel mehr hineingepackt. Oder muss ich danach noch über Taufe und Wiedergeburt und Heiliger Geist sprechen und das und Gemeinde und Jüngerschaft und dann bist du da, oder? Und der hat gerade, sind die Schmerzen weg und dann kommst du und der versteht es gar nicht. Und Jesus sagt eigentlich ganz was Einfaches und Gutes dazu. Er spricht doch von den vier Böden. Und wisst ihr, was Boden 1 ist?
Der erste, der erhört und fliegt.
Er hat es nicht verstanden.
Nee, es wurde ihm geraubt. Das Wort.
Aber warum? Warum konnte es der Teufel rauben? Ja?
Weil er es nicht verstanden hat.
Richtig.
Deswegen ja, ist es eben so rüberbringen, dass er es versteht.
Mhm. Und das heißt eher wenig. Ist jetzt auch ein wichtiger Punkt. Lieber wenig sagen, fokussieren auf die gute Botschaft. Wenn jemand Jesus wirklich noch nicht kennt oder gar nichts, oder? Und du kannst ihm einfach sagen, hey, Jesus, oder, der will dich frei machen, oder der will dich trösten und so weiter. Das können so einfache Sachen sein. Und dann, dass das wir nicht geraubt, weil er es vielleicht verstehen kann. Ist ja ein großer Unterschied da drin. Und ich habe wirklich da lange Zeit, ich bin es auch heute noch viel da am Hineinwachsen, aber diese Einfachheit bewahren, weil ich glaube, wenn wir es kompliziert machen, vielleicht ist es für uns schon klar. Naja, ich habe es schon verstanden, aber wie viele Jahre haben wir gebraucht, um all das zu verstehen? Und dann packen wir zu viel rein. Und einfach bleiben, weil dann geben wir dem Teufel gar keine Gelegenheit, es wieder zu rauben. Und häufig müssen wir ganz, ganz tief ansetzen.
Aber ich finde, es ist schon wichtig, die Sachen zu erklären. Wenn so eine Phrase, sag ich mal, wie Jesus ist für deine Sünden am Kreuz gestorben, können die meisten nichts mit anfangen. Das geht hier rein, da raus. Wenn du hinterher, was bedeutet das dann?
Ja.
Verstehen sie nicht. Ne? Aber wenn ich ihnen auch durch Fragen klar gemacht habe, dass Gott gerecht ist, so wie ein normaler Richter nicht einfach jemand, der das Gesetz übertreten hat, einfach so gehen lassen kann. Das geht nicht. Er würde sich ja selber ungerecht machen. Und jetzt kann ich ihm einmal Frage stellen. Ja? Wie findest du, wenn jemand, die Person, die du am meisten liebst, missbraucht oder irgendwas, machst du ein krasses Beispiel, ja? Hat was Schlimmes der angetan und der steht dann vor dem Richter. Er sagt, ich glaube, du bist ein gütiger und gnädiger Richter. Und deswegen, letztes Wort zur Verteidigung, ne? Ich glaube, du bist gütig und gnädig, lieber Richter. Mhm. Und außerdem tut es mir leid, und deswegen lässt du mich jetzt einfach gehen. Wenn das der Richter tun würde, was würdest du von dem Richter halten? Und dann müssen wir drüber nachdenken. Sagen, nee, das fände ich schrecklich, das wäre ungerecht, das kann doch nicht sein.
Aber viele steigen schon vorher aus, weil sie es gar nicht hören wollen.
Das ist ja nicht... Das Spannende daran ist eben, wem erzählst du diese Geschichte? Und ich zum Beispiel, ich bin jetzt mit jemandem dran, im Herzen drin, der ist geplagt von Schuld. Der weiß, der hat was getan, der hat es mir bis heute noch nicht in der ganzen Fülle erzählt, oder wie man das fühlt, das falsche Wort, der ganzen Breite erzählt. Da ist so viel Scham vorhanden. Du merkst das, wenn du mit ihm sprichst, aber es ist so weit, dass er sich anvertraut, dass da was ist. Und wenn du mit dem über Vergebung sprechen kannst und dass durch Jesus er Vergebung erhalten kann, dann ist das für ihn die gute Nachricht. Aber ein anderer Mensch, der sich mit dem Thema gar nicht plagt, und das so wirklich, man nennt das so die postmoderne Kultur, das ist doch denen egal. Das ist doch, ach wirklich, habe ich Schuld? Ja. Also ich sage es jetzt absichtlich ein bisschen überspitzt. Die suchen was anderes. Die suchen Selbsterfüllung, Selbstbestimmung. Die denken sich, wie kann ich mich noch ein bisschen mehr verwirklichen? Ja, komm, besser nur 60% arbeiten, dafür noch Hobby, Familie und alles investieren. Aber irgendwie, die sind in einem Hamsterrad drin. Und da zieht eine ganz andere Botschaft, was sie eigentlich am Suchen. Und das ist gut möglich, dass du mit ihnen zu einem Zeitpunkt über Jesus sprichst, wo die gar nicht das Problem haben. Wo eigentlich dieses Hamsterrad super läuft. Dann schau mal, jetzt bin ich gerade gestern befördert worden, schön, also ich fühle mich erfüllt, Detlef. Weiß gar nicht, was du hast, aber es ist richtig toll im Moment. Und dann kannst du ihm einfach sagen, nee, ich freue mich mega für dich. Aber wenn sich das mal ändern sollte, da ist Jesus. Und das kann sein, dass du den einfach ziehen lassen musst. Und das ist ja nicht, dass wir das hoffen, dass jemand in eine Krise hineinläuft, aber leider ist es meistens so.
Die meisten kommen zur Erkenntnis, wenn sie in der Krise sind.
Ich hatte vor 2 Wochen, also habe jetzt länger mich umgesehen wegen meinem Arbeitsplatz. Und da habe ich einen Büroraum gefunden in einem Coworking Space. Sagt euch das was? Das ist so wie ein größerer Bereich, wo ganz viele Einzelunternehmer zusammenarbeiten. Einfach die teilen sich die Büroräume. Und das sind vor allem junge, so ein bisschen Start-up-Szene. Und ich dachte, es ist eigentlich noch eine coole Atmosphäre. Hast auch immer Kontakte. Und die haben, ja, und sie haben so... Sie haben so einen starken Fokus auch auf Gemeinschaft da. Und da saß ich so am ersten Tag im Pausenraum und da kommt natürlich die Frage, ja, was machst du so? Und ich darf dich rein, ja, ich bin Pastor. Was wird? Das ist doch speziell und so, erzähl mal. Und war mega schön, einer, der da direkt viele Fragen hatte, hat gesagt, ja, weißt du, du musst von mir wissen, ich bin Atheist. Und wenn das jemand von sich preisgibt, ist doch der Hammer, der weiß ja nicht, dass ich schon mit hunderten Atheisten gesprochen habe, oder? Da mache ich hinten nur noch zack, 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 Dossier. Und dann schaue ich ihn an und sage, wow, wirklich, ist ein echter Atheister, ja, schon, ja, also das begegne ich wirklich nur ganz selten. Echte Atheisten, das ist schon was Besonderes. Und dann hast du gemerkt, er hat sich so richtig so geehrt gefühlt. Und es war nicht gelogen von mir, sondern ist ja wirklich selten. Und er, ja, wie meinst du das jetzt? Dann sage ich, ja, weißt du, jemand, der wirklich an nichts Höheres glaubt. Also ich spreche ja immer wieder mit Leuten über Glauben. Das ist mein Beruf. Das ist mega selten. Wie bist du zu dem gekommen? Und plötzlich hat seine Fassade vom Atheismus gebröckelt. Und zum Schluss war eine schöne Begegnung und ich weiß, es wird ja weitergehen. Sagt, ja, weißt du, vielleicht müssen wir mal zusammen in der Bibel lesen. Und gesagt, ja, du weißt, wo mein Arbeitsplatz ist, komm einfach vorbei. Und, aber ich glaube, das ist mega wertvoll, wenn wir dieses Gespür haben. Wie ticken Leute, was denken sie, sind sie wirklich da drin? Weil wir, was Glauben betrifft, wenn du, wie lange bist du mit Jesus unterwegs?
Ich?
Ja. 30 Jahre, du?
Ja, 30.
Aber du? Auch 30?
Mhm. Toll.
Ja, bist du mit Jesus unterwegs?
Ja, auch so ungefähr.
Sicher? Mhm. Du auch?
Nicht ganz.
28. Wirklich? Wow, hä?
Ich 18 Jahre.
18 Jahre.
Über 30.
Über 30, Conny, du? 40.
Gute Frage. So intensiv hat sich das, also eigentlich schon seit ich 15 bin, aber wo ich Gott halt mehr und mehr erlebt habe, das war eigentlich erst so vor 10 Jahren intensiv, wo jetzt die Beziehung immer mehr wächst.
Ja. Oh, mega. Und seit hier? Felix?
Ich würde sagen
15 bis 20. Wow. 10. Nein, ich gehe jetzt, glaube ich, wieder. Nein, Spaß, aber ihr seid die Vollprofis. Wenn ihr mit Leuten über Glauben spricht, ihr seid die Spezialisten. Ihr habt so viel gesehen, erlebt, gehört, mit so vielen Leuten gesprochen. Das kennen die nicht. Das ist dann was Schönes, oder? Könnt ihr mega dienen.
Wenn du so mit Leuten sprichst auf der Straße, du hast ein offenes Gespräch, was gibst du ihnen dann mit so zum Lesen? Hast du da irgendwas Spezielles?
Zum Lesen?
Ja, oder gibst du ihnen überhaupt was mit? Gibst du ihnen deine Visitenkarte mit? So.
Meistens gar nichts.
Gar nichts.
Weil, also, ja, es ist meine persönliche Haltung. Heißt nicht, dass das richtig oder falsch ist. Ich glaube, es muss auch ein bisschen passen. Also es gibt ja auch Leute, die verteilen gerne Traktate oder direkt Bibeln und so. Und ich war immer einer, der hat lieber einfach nichts dabei. Ich fand es einfach natürlicher, sprechen und zu schauen. Und wenn jetzt jemand wirklich offen ist, schauen, ob man sich wieder treffen kann. Wir haben jetzt für uns, jetzt in Luzern, wir haben mal so Visitenkärtchen gemacht, wo auch so wirklich beschrieben ist, und wer ist Jesus, warum hat er das getan, was bedeutet das für dich? Du hast es ganz, ganz kurz geschrieben, aber ich verteile die ganz selten, wenn überhaupt.
Ich habe es nämlich auch schon oft gehabt, da habe ich dann irgendwie ein offenes Gespräch gehabt und ich verteile gerne nur die Bibel oder auch vielleicht ein Johannes-Evangelium oder ein Lukas-Evangelium, so ganz kleine Heftchen. Und trotzdem, tja, dann sind sie weg. So, also jedenfalls, ich habe dann auch gedacht, man muss wenigstens deine Telefonnummer reinschreiben, dass sie die Möglichkeit haben.
Mhm.
Aber
es kommt halt immer auf die Erwartung drauf an, oder muss es denn mit uns weitergehen oder nicht? Und ich finde es eine gute Möglichkeit, wenn die Person die Chance hat, sich zu melden, aber auch zu wissen, es ist nicht notwendig. Es kann auch anders weitergehen. Das ist eigentlich, und eigentlich in vielen Fällen, also wenn das ein gutes Gespräch war und du konntest sogar eine Bibel mitgeben, ich glaube in vielen Fällen, oder sicher, da gibt es einige Fälle darunter, wird das auch angeschaut. Wir sind jetzt mit einem Pärchen dran, die da eben beim zweiten Treffen kamen, die sagen, ja, wir hatten im Briefkasten so einen Zettel drin, Corona, und dann ist da über Jesus geschrieben. Und hat irgendjemand hat durch die Briefkästen Zettel verteilt. Aber bei ihm, er hat das genommen, Brieftasche eingesteckt, uns gezeigt. Und das ist ja, so häufig wissen wir nicht, was noch weiter damit geht. Aber es geht was weiter. Das ist, ich glaube...
Ich kann das auch noch bestätigen, wie oft er mir Bibel, also ich weiß nicht, wie viele tausend Visitekarte mir schon verteilt haben. Und ich sehe das auch eher.
Du, man also weiß es halt, aber zumindest bei Elisabeth auch.
Ja, also ich glaube auch, wenn Gott die Person auf dem Schirm hat, dann kann er ihm den nächsten vorbeischicken. Das muss nicht ich sein.
Mhm.
Auf der Straße jetzt natürlich, aber wenn es bekannt ist, dann ist es auch wieder was anderes.
Also zum Beispiel, Michel hatte mal einen Kontakt, gab ein Kärtchen, konnte sich nicht mal mehr daran erinnern, und ein paar Monate später hat er sein Portemonnaie, seine Brieftasche geräumt, stieß wieder auf dieses Kärtchen, kam es in Erinnerung, hat geschrieben, Monate später. Das ist halt das Schöne an einem Kärtchen, oder? Es kann auch wieder zum Reminder werden. Aber einfach die Schweizer Kultur, also ein klassischer Schweizer, der würde sich nicht melden. Warum?
Der fühlt sich bedrängt schon, wenn du im Kärtchen
bist. Nein, nicht mal. Der getraut sich nicht, weil er dir nicht zur Last fallen will. das, ja, das ist so. Die denken, da kann ich doch nicht melden. Da, schlimm, oder? Das muss man auch wissen mit dem Kärtchen. Ich glaube, da würden sich mehr darauf melden, aber die getrauen sich nicht. Das ist wie die Schwelle, jemanden Fremden zu schreiben, zu fragen, die ist hoch.
Extrem hoch.
Das ist leider so. Bei diesem Mann, der war Syrer, da ist die Schwelle nicht hoch.
Ja, das stimmt.
Das ist einfach, du merkst eine andere Kultur. Als wir in der Türkei waren, da hatten wir irgendwann mal, wir haben Tauben gesucht.
Tauben?
Ja, weil Tauben, die sammeln Tauben, das ist so ein Hobby.
Pigeons oder Doves?
Nein, wirklich Tauben.
Weiß oder?
Weiß. Aber auch mit Farben, also das ist ein Hobby. Und die sammeln die einfach. Und wir wollten jemanden beschenken und dachten, das beste Geschenk ist, ihm eine Taube zu schenken. Und das ist dann schon mal die erste tolle Aufgabe, in einem fremden Land, wo du die Sprache nicht kennst, irgendwie eine Taube zu organisieren. Nur die Syrer verkaufen Tauben in der Türkei. Und, aber das Schöne ist, da, erstens mal, du kannst das nicht googeln, du wirst nichts finden, sondern du musst dich rumfragen. Und wenn du kannst einfach einer ansprechen, kann ein Türke sein, sagen, schau mal, ich suche Tauben, wo finde ich die? Und dann nimmt er dich am Arm, an der Hand, sagt, komm, wir finden die zusammen. Und dann fängt er jeder auf der Straße an zu sprechen. Schau mal, wo finde ich Tauben, wo finde ich Tauben? Und nach einer halben Stunde hatten wir eine. Der war immer dabei. Hat sogar geholfen auszusuchen, war super. Und ich merke einfach, dass die Kultur anders. Oder? Der hat keine Mühe, wenn er von dir ein Kärtchen hat, der wird anrufen, weil wenn du für ihn eine Antwort hast, dann holt er sie, das ist er sich gewohnt. Und das ist die, wie soll man sagen, die germanische Kultur vielleicht. Oder darf man das sagen?
Ist das Google noch nicht
angekommen. Ja, voll. Ja. Und, ja.
Ja, da brauchen wir einfach viel Weisheit, gell? Wenn man die Leute richtig anspricht. Und
Ja, ich merke eigentlich viel Weisheit, Geduld und Liebe. Das sind so drei Sachen. Ja, aber das ist halt das Nächste, weißt du, das Geduld, das ist ja eigentlich auch wirklich so, dass man nicht zu hohe Maßstäbe sagt, ja, was die jetzt alles schon mitbringen müssen. Weil, wenn ihr aus 30 Jahren Christsein kommt und für euch ist was normal, was für andere der Riesenschock ist.
Ja.
Und das ist auch, deshalb ist es auch immer wieder schön, wenn eben jemand neu zum Glauben kommt, dass er so eine ganze Gemeinschaft erlebt und das reflektiert ja einem auch immer selber. Ein bisschen ein Selbst, wie werden wir wahrgenommen, was ist für uns schon normal, was eigentlich speziell ist im Ganzen. Ich finde das extrem spannend. Und deshalb, ich liebe es auch wirklich. Ich glaube, es ist auch wichtig, Zeit verbringen mit Leuten, die eben nicht Christen sind. Hält uns einfach auch diese Offenheit. Wie können wir denen begegnen? Wie ticken die? Was bewegt die? Dass du da drin bleibst. Und das passiert eben nicht einfach auf der Straße. Das ist zu oberflächlich. Da müssen wir Beziehungen außerhalb haben. Und die merken dann schnell, was geht. Also jetzt eben dieser eine von dieser Familie, der Iraner, letztes Mal, also vorletztes Mal oder so, da haben wir gesprochen und da hat er gesagt, weißt du, Pascal, ja, ich kann mich noch nicht entscheiden, weil wenn, dann dürfte ich ja nicht mehr lügen. Und das, die merken, was sie verändern, was, wo es Veränderung geschehen wird. Und, ja, genau. Und er kann jetzt noch nicht Ja dazu sagen. Weil, und da kommt wieder das Evangelium zum Zug. Sagt, sein Wort war ja, ich kann das nicht. Das ist ja nicht möglich. Und dann kann es jemand sagen, ja, ja, das, keiner kann das. Aber das ist auch, oder? Das müssen wir nicht selbst können, sondern wir haben ja die Gnade von Gott. Oder dass wir da wirklich in eine Freiheit hineinkommen und dann nicht mehr lügen müssen. Und das ist so, plötzlich da kommt es wieder direkt eine Gelegenheit, über das Evangelium zu sprechen, die noch nie gehört haben.
Du hast vorhin gesagt, dass wir uns nicht unbedingt wünschen, dass Leute in eine Krise kommen. Doch, ich glaube
schon. Nein, nicht wirklich. Ich glaube, ich wünsche es mir wirklich nicht. Nein, wirklich nicht. Aber ich sehe halt leider, dass die gute Frucht aus einer Krise ist, dass jemand sich für Jesus öffnen kann. Das ist das einzig Positive, das ich daraus... Und jetzt auch, wenn du selber im Glauben unterwegs bist, wann bist du nahe bei Gott? Wenn es super läuft oder wenn es schlecht läuft?
Ja.
Uhu! Ja, es gibt's wirklich, ja.
Der Anfang war auch Not.
Ja.
Zur Vernachfolge war nicht so
die. Aber wenn du jetzt mal als wirklich als Beispiel, du hast jemanden, der ist offen, das Evangelium fängt an zu wirken, die Herzen öffnet sich, jetzt bereitest du ihn ja auf die Taufe vor. Und ich glaube, so im Durchschnitt wird das so 3 bis 5 Monate dauern. Ja, schon, aber wenn das ist ja wichtig, wenn es soweit ist, dass du das nicht direkt ausreißt oder sagst, jetzt muss es kommen. Und das Plänzchen mit
das.
Wenn du mit Leuten sprichst, die schon lange auch in dem Thema Jüngerschaft drin sind und sagen, ja, komm, ich habe irgendwo habe ich mal einen Kontaktpunkt, ich lerne jemanden kennen, habe mit ihm über Jesus gesprochen, Herz ist offen. Jetzt kann ich anfangen zu investieren. Das heißt, wenn irgendwie möglich, investiere ich in die Beziehung. Das geschieht nur, wenn wir Zeit zusammen verbringen. Das muss nicht immer Thema Bibel sein. Kann auch mal sein, jetzt haben wir uns noch gesehen, haben miteinander Sport gemacht, gegessen, was auch immer. Was zusammen erleben, das braucht es auch, oder? Das muss nicht immer so, ja, jetzt komm. Heute treffen wir uns nur eine Stunde, schlag deine Bibel auf, dieses Kapitel hast du gelesen, gut, und tschüss, ich bin wieder weg. Das ist nicht Herzensebene. Das ist wichtig. Also jetzt ist er da und du fängst an zu investieren, du sprichst über Jesus. Glauben entsteht, oder? Und wir wissen auch, das verspricht uns ja die Bibel. Oder Glaube kommt aus dem Wort. Oder aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort. Also jedes Mal, wenn du über Jesus sprichst, wird da was passieren. Kann sein, dass es wieder geraubt wird. Und wieso wird es geraubt, haben wir gerade gelernt. Genau. Das heißt eigentlich, wenn du die Person triffst, merkst du, okay, das ist geraubt, hat sie nicht verstanden, muss ich einfacher erklären. Ja, das ist auch immer ein gutes Feedback. Aber das Schöne ist, was irgendetwas wird bleiben. Und du gehst weiter und weiter und weiter. Und was passieren kann, ist natürlich, dass es auch irgendwo zu einem Abbruch kommt. Aber gehen wir mal davon aus, es geht weiter und weiter und weiter. Und das Ziel ist ja, dass du die Person ins Reich Gottes führst. Das bedeutet, sie ist wiedergeboren. Und dann startest du in die Jüngerschaft. Und jetzt eigentlich der Zeitpunkt vom Kennenlernen bis zum Zeitpunkt, wo sie wirklich bereit ist, dass du sie überhaupt taufen kannst. Die meisten werden dir sagen, dass sie brauchen zwischen 3 und 5 oder 6 Monate. Ich wünsche mir immer früh zu taufen, aber ich möchte, dass es auch wirklich bereit ist. Weil sonst ist da gar nicht Glauben vorhanden und die machen irgendetwas und nach der Taufe, und was ist jetzt? Und die Beziehung hält noch nicht und dann ist das weg.
Die manche meinen dann, die Taufe bringt ihnen noch was mehr.
Ja.
Bringt ihnen irgendwas. Mhm.
Ja, weil wenn die noch Videos schauen im Internet und gewaltige Freisetzungen sehen, dann kommen ganz viele Wünsche an die Taufe zustande.
Ja, oder Angst kommt auch bei euch.
Kann auch sein, genau. Und ich sehe es einfach, wenn wir da wirklich solid wissen, okay, jetzt ist, oder, wie eine Schwangerschaft, da entsteht was und es braucht Zeit. Und auch Weisheit zum Schauen, wie sich das entwickelt. Aber an dem Zeitpunkt, wo du die Person taufen kannst, da ist Vertrauen vorhanden, weil eine Beziehung da ist. Wenn du da über Jüngerschaft und Nachfolge sprichst, ist das kein Thema, weil du hast schon so viel hineingesät. Das ist für die völlig klar. Und du siehst es auch in ihrer Persönlichkeit und Charakter, dass da wird es weitergehen, oder? Das ist nicht so schon viel reingegeben. Und das ist eigentlich eine gute Form. Und ich glaube, das ist gut, wenn wir das für uns auch wissen, dass da wirklich, da geht Zeit hinein, aber was daraus entsteht, sind wirklich Leute, die eine Chance haben, als Jünger auch zu leben und bejüngert zu werden. Und dass eben, wenn jetzt irgendjemand in Themen verstrickt sind, jetzt vom einen Pärchen, das ich erzählt habe, oder irgendwo beim zweiten Treffen erkennt er, was mit der katholischen Kirche los ist, dann denke ich mir innerlich, ja, super, oder? Ein Thema weniger, das ich ansprechen muss. Aber sie haben ja meistens irgendwo ein Thema, wo es auch mal herausfordern kann. Bei denen war das auch so, da gab es wirklich ein Thema, da wussten wir, wenn wir das ansprechen, da kann es wirklich zum Bruch kommen. Und dann haben wir das angesprochen. Und der war kurz davor, einfach aufzustehen und zu gehen. Wirklich, der ist fast, also es merkt jetzt, der muss sich mega beherrschen. Und danach habe ich ihn 2, 3 Tage oder 4 Tage später wieder gesehen, mit ihm abgemacht und du hast gemerkt, jetzt ist wirklich, der kämpft jetzt mit dem Punkt, oder war eine Sünde, wo er drin lebt. Und der war noch nicht bereit loszulassen und hat versucht, irgendwo das zu umgehen. Und haben gesagt, schau mal, es ist halt einfach so. Ich kann es nicht ändern, würde es gerne, aber kann es nicht. Und das Krasse ist eigentlich, ich wusste nicht, wie es dann weitergeht. Und wir haben sie nachher, da war gerade die Zeit mit Quarantäne und Isolation, wo es uns getroffen hat, und wir haben deswegen etwa einen Monat nicht gesehen. Nach einem Monat haben wir wieder abgemacht und ich dachte, mal schauen, wo sie stehen. Und wo wir sie sehen, erzählt seine Freundin, meine Frau, dass genau der Punkt in der Zwischenzeit Gott wirklich auf einen anderen Weg sie daran geführt hat und überführt hat und dass sie da nicht weiter drin leben möchten. Und dachte ich auch, wow, oder? Für mich einfach ein Wunder, weil wir haben unser Ding gemacht, wir haben es gesagt, es war in Liebe, war alles gut, aber es hätte auch direkt zum Beziehungsbruch kommen können. Und dann kam aber Gott rein und hat nochmal wirklich in den Herzen gearbeitet. Hätte auch anders auskommen können. Das finde ich eigentlich mega schön. Und dann erkennst du ja, ist da wirklich der Heilige Geist am Wirken? Oder bilde ich mir das nur ein? Finde es auch schön in diesen paar Monaten, wenn da alles nur gut läuft. Alarm.
Der versteckte Kamera.
Irgendetwas, da ist ein Reporter.
Nein. Nicht gut laufen, weil du ja immer Dinge ansprechen musst.
Genau, ja. Und da zeigt sich ja auch Charakter. Wie geht die Person damit um? Wenn sie bei der ersten Ermahnung direkt wegläuft.
Wie lange hast du gewartet, bis du wie stark war eure Beziehung? Bis du was gesagt hast.
Jetzt nicht mega stark, aber wir haben uns sicher schon 4, 5 Mal gesehen.
Also, ziemlich am Anfang.
Ja, oder? Genau.
Weil eine Seite sagst, du bist sehr großzügig, in wo,
nein, wo nein, es Leute gehen zu lassen.
Ja.
Okay.
oder so.
Yeah. Okay, eher so.
Ja, das, der Punkt bei Ihnen war wirklich, also wir waren da im Lukas-Evangelium drin, die haben plötzlich angefangen, Fragen zur Taufe zu stellen. Die sagten ja, da habe ich ihm die Wiedergeburt erklärt und das war ein mega schöner Moment. Da saß der dort, schaut mich an und sagt, das hätte er das Leben lang gesucht, aber in der katholischen Kirche nicht gefunden. Jetzt weiß er endlich, was es bedeutet, wiedergeboren zu sein. Hat diesen Begriff schon ein paar Mal gehört, aber nicht verstanden. Und ja, bei ihm hatten wir auch immer wieder erlebt, wenn wir für ihn beten konnten, dass da wirklich was ging. Also wirklich nachher gesagt, ja schau, ihr habt gebetet und dann kamen Gedanken, ich weiß, ich muss da was angehen oder ich habe da was gefühlt und so. Also war immer sehr schön, sehr stark, aber weil der ja schon so konkret davon sprach, von Taufe, konnte natürlich nicht mit ihm weiter über Taufe sprechen und sagen, ja, diesen Punkt ignorieren wir jetzt mal. Sonst war wirklich ein Thema, wo man sagt, nee, so können wir nicht taufen. Das geht einfach nicht, oder? Also es musste dann halt aufgedeckt werden.
Ich auch, wenn ich zu der Zeugin sage, ich kann dich nicht taufen, wenn du nur an dem Gedanke gut festhaltest.
Ja, aber das ist halt, was nimmst du alles in dieses Paket von Gedanken gut hinein?
Ja, halt,
das ist noch...
Mhm. Ich habe mit ihr von Anfang an gefragt, wie siehst du Jesus oder wer ist Jesus für dich, dass ich da nochmal reingehe.
Ja, genau. Und das ist ja, ich glaube, ich würde zum Beispiel jetzt nicht in das hineingehen, dass sie jetzt irgendwo wie diese, all diese Personen, weißt du, irgendwie wie abstempeln müsste oder so. Das wird sie seelisch nicht können, aber dass sie eine klare Sicht auf Jesus hat. Und was ich halt gesehen habe bei der Zeugin ist häufig, dass sie dieselben Wörter verwenden, aber was anderes verstehen. Und deshalb muss man meistens auch sehr genau nachfragen. Sprechen sie immer vom Sohn Gottes und so, aber sie verstehen was ganz anderes. Das ist ganz übel. Und aber da, eben, da kannst du ja 3-4 Stellen in der Bibel nachschlagen. Johannes 1 ist sicher super. Und dann einfach, was bedeutet das für dich? Stehst du darunter? In den meisten Briefen, Kapitel 1, ist das super Kapitel, um über Jesus zu sprechen. Eine gute Gedankenbrücke. In den meisten oder in vielen, Kapitel 1, findest du ganz viel über Jesus. Da hast du sie an dem Punkt.
Monate telefonisch Zeit zusammengebracht, jede Woche, zweimal die Woche in Vorbereitung und auf der Taufe, auf, sie wollte es haben, sie wollte es wirklich haben. Ja. War ich da, habe eine Woche mit ihr verbracht, es war leider zu kurz, das kam Corona und ich musste schnell fliehen, wieder zurück. Und haben wir weiter, also habe sie getauft. Nachhinein ist klar, dass es zu früh war. Haben weiterhin Kontakt, telefonisch 1-2 Mal die Woche. Und dann kam irgendwas, sie hat jemanden verloren, also jemand ist gestorben in ihrer Familie. Also sie kommt aus viel Missbrauch mit Drogen. Beide Seiten, ihre ganze Familie, sie selber auch, hat in diesem Bereich gearbeitet. Das ist ein großer Teil von ihr Leben, Drogen und aus Drogen zu kommen. Und das einmal hat sie erzählt, wie diese Familie, also Cousine oder sowas, ist gestorben, Overdose, und jetzt ist sie auf einem besseren Ort, also so sagt man. Und ich wusste, ich muss mit ihr reden, entweder kann ich sage nichts und irgendwann kann ich es ihr sagen, aber ich habe es einfach gefühlt, ich muss es ihr jetzt sagen. Und das war dann der Anfang vom Ende, also es war ihr zu viel. Könnte sie nicht, wenn das so ist. Und das war dann Anfang vom Ende, hat sie die Beziehung dann abgebrochen.
Jetzt hast du gar keinen Kontakt mehr, oder?
So gut wie, jetzt hat sie bald Geburtstag, werde ich mich nochmal melden. Sie hat kurz Sie hat was auf Facebook gesehen über meine Schwester. Sie ist Bekannte von meiner Schwester in Amerika.
In den USA. Ja, habe ich vermutet.
Jetzt wegen dem Baby und hat sie Bilder gesehen und hat sie mir ganz kurz geschrieben. Aber dann, wo ich versucht habe mit ihr telefonisch, jetzt der letzte Monat, war es auch fertig. Aber ich dachte, ich probiere es jetzt nochmal. Bald hat sie Geburtstag. Aber das war für mich ein Kampf. Sag ich was? Ich kann das nicht, ich kann nicht sagen, aber ich wusste, wenn ich sage, das ist dann, war schon heftig für sie, dieses, aber für mich, ich habe sie wahrscheinlich viel zu früh getauft, sie hat kein richtiges Verständnis, aber dann, ja, die können nicht alles verstehen.
Bevor man sie tauft.
Ja.
Wo ist der Punkt? Das ist genau auch mit der Zeuge Jehovas, die will unbedingt getauft werden. Ich will sie gar nicht taufen.
So mit dem Amadou ähnlich, oder?
Ich will sie nicht taufen, weil ich den, die muss erstmal noch kapieren, warum sie. Also sie sagt zwar immer, sie weiß es, aber.
Gut, dass am besten ist halt immer vielleicht dann wieder durch Fragen stellen. Ja, warum willst du dich taufen lassen? Was erwartest du von der Taufe?
Sie weiß, dass sie nur gerettet ist mit der Taufe. Das ist ihr vollkommen klar. Und dass sie stirbt, das hat sie wahrgenommen, aber was das heißt, kann sie gar nicht wissen. Also es
das finde ich auch, ich meine, wir hatten heute ein Gespräch mit jemandem auf der Straße, 100 Pro, der hat null Problem gewesen, mit dem ist zum Beispiel die Übergabe Tibet zum Fluss zu beten. Also 100 Pro macht. Ne? Mhm. Also wenn es so die alte Art Schiene, hey, da hätten wir Bekehrung ohne Ende. Aber
aber das ist ja genau der Punkt, wo ich wirklich euch auch ermutigen möchte, da drin, wie führst du die Person jetzt da weiter? Oder du führst sie in eine Beziehung hinein. Die lernen ja jetzt Jesus kennen. Und zum Beispiel, ich versuche immer möglichst früh mit ihnen zusammen zu beten. Und jetzt zum Beispiel ein Übergabegebet. Das, was ich in dem Übergabegebet nicht gut finde, ist am Schluss zu sagen, schau, jetzt ist alles gut, jetzt bist du ein Kind von Gott. Aber das Gebet ist mega wichtig. Und auch...
Du sagst hinterher so, jetzt wirst du bald überführt, ja. Fühlt sich gar nicht gut an, spreche mich ruhig wieder drauf an, wenn es...
Und ich finde auch wenn wir vorher sprechen, es gibt einen Punkt, wo jemand zum Glauben kommt. Der hat Glauben, der glaubt an Jesus, der glaubt, dass Jesus für ihn gestorben ist. Die glauben das wirklich, die beten zu Jesus, also dann sind die doch zum Glauben gekommen. Dann lass uns daran uns freuen.
Also mit und älteren Leuten mache ich das ab und zu, wenn ja. Ich wirklich merke, sie sind offen und ich merke aber auch, die wollen nichts Neues mehr. Mhm.
Ja. Und dann ist da nicht, und für mich ist ein Punkt, dass wir das einfach auch nehmen können und uns freuen, weil ich kenne das, oder wenn du nur noch das Denken hast, Wiedergeburt, ja. dann erdrückst du vorne vieles, was eigentlich noch kommen kann. Und das Schlimmste ist, wenn wir Leuten was absprechen, was da ist. Und eigentlich ist Glauben da und wir behandeln sie so, als wären sie, Also das ist ja nicht, das macht man ja nicht böswillig, aber man läuft ein bisschen Gefahr, weil man schon den nächsten Step sieht. Aber wir sind da drin, dass wirklich Jesus spricht von einem Weg. Man sagt, es ist ein Weg. Und wir führen die Leute auf dem Weg.
Und wir sind auch auf dem Weg.
Richtig, weil er geht ja nachher noch weiter. Das ist ein mega wichtiges Verständnis. Und jetzt, wenn du das vorher anschaust, und ich mache das auch absichtlich so, auch wenn ich jetzt mit Leuten jetzt, wo wir vielleicht irgendwie in der Hausgemeinde drin sind und so, wir müssen lernen, uns zu freuen ab dem, was Gott tut. Und freuen tun wir, wenn wir auch vorher schon sagen, wow, der ist zum Glauben gekommen. Jetzt investieren wir, weil wir wollen sehen, wie der von Neuem geboren wird. Damit wir in die Jüngerschaft können. Und dann ist jemand neu geboren und dann merkst du, in der Jüngerschaft hast du wieder Probleme. Und wenn du nicht gelernt hast, dich in jeder Phase zu freuen ab dem, was Gott tut, dann bist du dich nur noch am frustriert. Oder pur, oh nein. Jetzt glaubt er zwar, aber er hat noch kein bußfertiges Herz. Nein, was soll ich jetzt machen und so? Und jetzt taufen, aber der hat, ist noch nicht ganz frei und so. Oder fällt wieder in Sünden zurück und so. Und dann verwirfst du alles, weil müsste euch jetzt alles gut sein nach der Taufe. Das ist nicht Jüngerschaft. Und in Jüngerschaft, das Wichtigste ist immer, wir müssen die größten Fans sein von unseren Jüngern. Wenn, dann müssen, auch wenn du weißt, es ist noch nicht alles gut, du musst so richtig begeistert sein davon. Für mich ist das auch Vaterschaft. Oder dass, egal was meine Kinder tun, oder wie laut sie heute Abend sind oder was auch immer, oder was noch alles zu Bruch geht, aber ich bin immer der größte Fan. Egal, oder? Das wow, schau mal, wow, wow, wow. Und ich finde das wichtig, auch wenn, auch schon vorher, wenn wir wissen, jetzt eine Person öffnet sich für den Glauben, dass wir da eigentlich eine Freude haben.
Die spüren das ja auch, ja. Wenn man schon wieder denkt, jetzt muss er schon das und das, das spürt, das hat schon jemand zu dem Fakt, der das genau gespürt.
Ja, das glaube ich, ja.
Und ich so, die haben doch gar, nicht, gar nichts gesagt, also doch, er hat es gespürt.
Ja, die merken das.
So, okay, in dem Fall.
Das schon, das, ich finde es schön, wenn du das noch sogar sagen kann. Meistens erfährt man das ja nicht. Oh, was ist jetzt passiert, oder? Und, aber ich glaube eben, dass was die Menschen eigentlich nicht kennen, ist eben, dass wenn sie einfach geliebt werden, wenn Leute Freude haben an dem, was sie tun und wie sie sind, das kennt ein Mensch in der Welt eigentlich so nicht. Oder es ist immer ein Hintergedanke da. Aber wenn wir lernen, uns auch zu freuen an den Personen, zu sehen, was sie, wie wertvoll sie sind, das ist doch alles eine Sicht von Gott auf dieses Menschenleben. Und das
merken die Leute, dass du irgendwie eine Vision hast für sie.
Ja. Vor eineinhalb Wochen hatten wir das, wir haben immer nur alle zwei Wochen so Gottesdienste, wo wir einfach sagen, das ist ein großes Gemeinschaftstreffen und das ist immer der ganze Tag. Also Vormittag, Predigt, Worship und so, das ist eher so mit Programm. Und nachher gehen wir irgendwo miteinander picknicken, essen, grillieren, was auch immer, oder wenn das Wetter zulässt. Und beim letzten Mal habe ich einfach der eine Mann mitgenommen von dieser Familie, der Iraner, und gesagt, schau mal, zeig mir mal, wo du dein Fleisch kaufst. Und dann ging der mit mir irgendwo in der Stadt Luzern in das letzte Ghetto. Also Luzern-Ghetto ist immer noch alles sauber und so, aber für uns Ghetto. Ging in so einen türkischen Metzgerei, wo du siehst, wie hinten noch alles zugeschnitten wird mit Säge und er ist stolz. Weißt du, Pascal, das ist halal und so, das ist super. Aber ich habe gemerkt, also, dass... einfach diese Freude an seiner Kultur und was ihm gefällt, das öffnet Herzen. Und dann kommen wir zurück zum Grillplatz und haben da Fleisch für alle dabei und der ist richtig stolz und am Grill nachher das Fleisch am Zubereiten und das verändert so vieles und ich glaube, das kommt aus einer Liebe zur Person und da muss man auch so eigene traditionelles Denken wie weglegen, oder? Das ist nicht das Ziel, dass sie einfach 100% unsere Kultur übernehmen. Sie sollen Jesus anziehen, nicht uns. Das ist ein Unterschied. Ich habe mal etwas Spannendes gelesen, zum Beispiel auch Thema Lobpreis. Das ist Weltklasse. Also das, meistens hat man auch zum Beispiel in der Mission den Gedanke, jetzt gehst du in ein Land, sagen wir zum Beispiel, nehmen wir absichtlich eines, das schockieren wird, nach Indien. Und jetzt kommen da Leute zum Glauben. Wie sollen sie Lobpreis machen? Was Deutsch. Für Musik? Oder? Machst du deutsche Lieder, oder? Mit deutschem Takt. Und das Problem ist eigentlich, oder für uns ist das richtig, aber für die Person ist es nicht Herzenshaltung. Und es hat mich mega angesprochen, habe das so aus einem Bericht gelesen, da habe ich gesagt, hey, die nehmen absichtlich deren Melodien, egal was für ein Text, auch wenn das voll rituell ist. Ich weiß, das fordert Christen heraus, das kannst du nicht machen, oder? Dann nehmen die diese Melodien und füllen die einfach mit christlichen Texten. Es gibt Psalmen, gibt so viel Material und füllen das rein. Und dann haben die Leute schnellen Zugang für Lobpreis, weil die kennen das und müssen nur noch die Texte lernen und dann kommen die in die Anbetung rein.
Das haben die ja mit den deutschen Liedern früher auch gemacht.
Mhm.
In China hörst du auch die Melodien und die Melodien.
Ja. Und das finde ich wirklich, wenn wir in die Kultur eintauchen, dass doch die Person lieben. Wie denkt sie, wie fühlt sie, wie tickt sie? Wie kann ich ihr Gutes tun? Das ist ein anderes Denken. Und ich habe eben erst 10 Jahre mit Jesus unterwegs und du merkst plötzlich, wie du religiös wirst. Das dachte ich, ist nicht möglich. Oder? Am Anfang kommst du in das System rein und du denkst so, ihr seid echt komisch, dir fällt noch alles auf, oder die Betriebsblindheit, die gibt es noch nicht. So ersten paar Wochen oder Monate. Aber irgendwann mal haben dir genug Menschen gesagt, schau mal Pascal, das musst du lernen, das kommt noch und so. Und irgendwann mal gibst du auf. Und es gibt ja viele Punkte, wo du einfach hineinwachsen musst. Absolut richtig. Aber es gibt auch die Punkte, die ein Neubekehrter sieht in einem religiösen System, die eigentlich nicht richtig sind oder eben religiös. Und er traut sich halt in diesem Stadium von Reife oder vom Glauben gar noch nicht, das wirklich so vehement anzusprechen. Irgendwann merkst du, hey, wow, ich bin genau so geworden wie alle anderen. Ich habe mich angepasst. Das kommt damit.
Wie kommst du jetzt auf das?
Es ist einfach, wenn wir mit Leuten sprechen, das Religiöse, das muss raus. Und jetzt vor kurzem einem Jünger gesagt, soll sein Zeugnis aufschreiben. Und dann hat es mir vorgelesen am Telefon. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist super. Und jetzt streichst du noch alle religiösen Wörter raus. Wie meinst du das? Und dann konnte ich ihm direkt ein paar aufzählen und sagen, das versteht dir kein Mensch. Außer er ist selbst Christ. Aber das Zeugnis ist ja nicht für die geschrieben. Und achte dich mal selber darauf, was für Wörter gebrauchst du. Sie kommen wahrscheinlich aus deiner Bibelübersetzung. 100 Pro. Ich gebrauche Wörter, weil ich sie täglich lese. Das ist sonst keine Chance für den Alltag, oder? Dann sprichst du plötzlich, was könnten wir da verwenden? Ja, das ist eigentlich, ja, eigene Sprache.
Ich wandle im Glauben.
Ja, so, so, ja, voll, ja. Das, aber ihr kennt es, hä? Das ist drin. Und unter Christen verstehst du dann einander direkt. Das ist super, ja. Ja, das Blut Jesu und so. Ja, voll.
Was hast du denn gegen Christen? Die Menschen leben unter Christen
landen. Ja, aber das ist tief drin. Habt ihr die Möglichkeit, jetzt so Personen, wie du jetzt gesagt hast, diese Frau oder sonst Personen, haben die eine Möglichkeit, mit euch in Kontakt zu kommen, ohne dass es so einen kirchlichen Rahmen hat? Also so. Aber dass sie mit allen in Kontakt kommen?
Ja, mit allen.
Ja. Das geht
bei uns.
Oder sagen wir einfach mit einigen, so.
Hat man mich an irgendwo forciert, hey, willst du wirklich Jesus nachfolgen, willst du Nummer 1 sein in deinem Leben, oder? Und dann sagt er so, hey, ja, ich bin da nicht ganz so weit, ne? So eben. Aber vielleicht, ja, und jetzt haben wir gesagt, okay, lass uns doch zusammen in der Bibel lesen, im Moment hat er jetzt nicht so die Zeit, dann will jetzt erst die Scheidung, alles komisch, und dann so, ja, gut.
Aber der Umzug hat ihm doch auch ganz gut
gefallen. Ja, ja, es hat ihm eigentlich gut gefallen, so mit uns zu sein. Da wäre jetzt eigentlich frei, ich glaube, er würde sogar gerne kommen, wenn ich ihn fragen würde. Jetzt zu
so, ja, müssen wir mal grillen hingehen.
Auch zu so einer Jüngerschaftsgruppe oder so. Nicht, dass er da Nein sagen würde. Aber eine
Jüngerschaftsgruppe kann schon ja nicht gehen, wäre er schon noch nicht von neuem geboren.
Genau.
Deswegen nicht kirchlicher Rahmen.
Das ist also, wir leben zum Beispiel sehr gut, dass wir bewusst immer wieder Aktivitäten haben, wo eigentlich zum Beispiel jetzt bei uns die Hausgemeinde sagt, schau mal, wir treffen uns für irgendetwas, kann grillieren, essen, was Unternehmen sein, aber wir können auch Leute einladen. Und da lohnt es sich, wenn das nicht allzu viel noch nicht gläubige oder noch nicht wiedergeborene Leute sind, eher wenige, aber das gibt einfach so ein Umfeld, wo sie nicht einfach da, so ein klassisches Gottesdienst oder so, da haben sie alle Elemente, aber dass sie mehr auf der Beziehungsebene mit den Leuten connecten und die meistens ist das auch ein Augenöffner, dann sprechen die mit dir und mit dir und mit dir und merken so, oh wow, ah, okay, und hören so viel mehr Zeugnisse und sehen eigentlich, wie lebendig das ist. Von dem, was du vielleicht schon lange davon gesprochen hast, erleben sie im echten Rahmen. Das bewegt extrem viel. Wir haben zum Beispiel letzte Woche, machen das ab und zu so in der Hausgemeinde, dass wir gemeinsam fasten. Und jetzt letzte Woche haben wir 3 Tage gefastet, also einfach die wollten. Und am Freitagabend haben wir gesagt, wir treffen uns und werden zusammen das Fasten brechen. Und dann haben wir einfach noch dieses Pärchen eingeladen. Oder? Und das ist ja eigentlich ein Rahmen, oder? Eigentlich bist du da, bist wie eine intime Gemeinschaft, jetzt sind die einfach dabei. Du bist da, du isst gemeinsam, du hast Freude, sie hören noch irgendwo ein Zeugnis aus dem Fasten raus. Haben wir miteinander noch Spiele gemacht und dann irgendeinmal hat eine von der Hausgemeinde Gitarre hervorgenommen, angefangen zu worshipen, die waren bei allem dabei. Ich habe dann noch zu Ostern einen kleinen Input aus der Bibel geteilt, war alles spontan. Und die waren so berührt. Und das war nicht einfach so ein fixer Rahmen, oder jetzt treffen wir uns 9:30, dann das, dann das, dann das und so weiter, sondern es war einfach in einem Wohnzimmer. Und das merke ich, das ist was, was vieles bewirkt. Oder jetzt auch, wir haben so eine Männergruppe, da gehen wir einfach regelmäßig und verbringen wir einen Tag miteinander. Letztes Jahr waren wir einen Tag auf dem Fluss unterwegs mit Booten. Und muss ich kurz überlegen, da zwei ließen sich im Nachhinein taufen. Also einer war schon christlich unterwegs, aber das war wirklich so für einen Auslöser, hey, muss ganze Sache machen, war eine Gemeinschaft, die nicht getauft hat und der zweite war gar nicht christlich unterwegs und das war einfach ein Rahmen, wo er gut in Kontakt kommen kann, weil das entlastet auch jemand, der in der Evangelisation dran ist, oder jetzt wie du mit ihr, du hast ihr wahrscheinlich schon viel erzählt, immer wieder, oder? Und irgendwann wirst du auch müde und sagst, ja, und dann kannst du sie aber wie in so einen Kreis hinein einladen, wo du einfach deine Geschwister da drin sind.
Ich glaube, die wird sofort kommen, wenn sie einladen.
Ja, dann mach das.
Sie hat sogar schon gesagt, ja, was macht ihr an Weihnachten?
Ist sie schon Weihnachten am Planen? Also, ist doch super, oder?
Ja, so
einen
schönen
Weihnachtsgottesdienst. Oh, mega. Oh, mega. So, aber so können wir uns auch mega entlasten in der Evangelisation, wenn wir mit Leuten einzeln dran sind. Und du kannst das Beispiel eigentlich auch aus Familien rausnehmen. Und ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen über Kinderkriegen. Und da heißt es, ja eigentlich, wenn du Familie hast oder irgendwo mit Mann und Frau, dann kommt das erste Kind. Und was passiert mit dem ersten Kind? Das ist ja 100% abhängig von den Eltern. Das ist die Beziehungsebene. Und das prägt auch die Persönlichkeit des Kindes. Meistens ist das erste Kind ist eher gewissenhaft. Und eher so ein bisschen... Das erste Kind hat auch nur als Referenzperson Erwachsene. Das heißt, es wird auch danach streben, möglichst schnell erwachsen zu sein. Also es ist einfach statistisch. Sind nicht alle so, aber vielleicht erkennt ihr es auch selbst in euren eigenen Familien. Aber das erste Kind möchte meistens wie die Erwachsenen sein. Und jetzt kommt das zweite Kind. Was geschieht jetzt für das zweite Kind?
Ich möchte mal für die große Schwester.
Genau, das zweite Kind hat eine völlig andere Ausgangslage. Oder es hat zusätzlich noch eine Beziehungsebene zur großen Schwester, zu ebenfalls einem Kind. Deshalb ist das zweite meistens auch viel kindlicher und neigt auch dazu, ein bisschen rebellisch zu sein. Das zweite ist einfach die Familienkonstellation. Ja? Jetzt ärgern sich wahrscheinlich ein paar hier, dass sie das nicht früher gehört haben. Und jetzt kommt das dritte Kind. Was passiert mit dem dritten Kind? Oder jetzt, je nachdem, wie viele Kinder noch kommen, ist häufig das dritte Kind ein bisschen das, hat es immer einfacher. Genau, die haben schon alles vorgespurt, das heißt, es kann nur noch sich mittreiben lassen. Es ist wirklich so, dass das dritte Kind ist meistens auch ein bisschen so der Liebling. Ich bin das dritte, ich kann das nur bestätigen. Und jetzt, ja, es ist, aber das... Ja, das, ja, die wussten das. Aber du wirst das in der Jüngerschaft hinaussehen, dass das dritte Kind hat wieder oder Bezugspersonen viel mehr als das erste. Und was geschieht eigentlich jetzt auch im Thema Jüngerschaft? Die Eltern werden entlastet. Hier mussten sie alles oder sie mussten ständig schauen, das Kind ist betreut oder klappt alles und so weiter. Und plötzlich ist es nicht mehr in diesem Maß notwendig.
Aber und das, die Kinder sich kloppen, Junge.
Ja, das ist dann doch noch einfach Türen abschließen, warten, bis es wieder ruhig ist und dann kannst du hineinschauen.
Du hast immer gesagt, alle in den Sack rein,
darf man nicht lachen. Aber eigentlich dieses Prinzip, ich finde es der Hammer, weil es funktioniert bei allem. Eben das, eigentlich diese Prinzipien, die Gott gesetzt hat, die findest du eben auch in der Jüngerschaft, geht es auch um Familie, du findest sie auch in der Evangelisation. Jetzt machen wir dasselbe. Du hast eine Person, die ist offen für den Glauben. Was machst du? Baust Beziehung. Für wen? Oder was bist du für diese Person? Du bist die absolute Bezugsperson.
Ich habe euch im
Glauben. Oder sie wird alles bei dir holen, egal was. Und das braucht auch sehr viel Zeit und Kraft. Bist du? In dem Moment, wo du es schaffst, entweder mehr Personen zu verbinden, die ebenfalls zum Glauben kommen sollen, oder es kann sein, dass du plötzlich 4, 5 Kontakte hast, dann nimm die unbedingt zusammen. Das entlastet dich. Zuerst denkt man, kann ich mit 5 zusammen Bibel studieren? Das wird schwierig und so weiter. Aber es wird dich entlasten. Wenn das nicht möglich ist, was meistens der Fall ist, leider, kannst du aber deine Glaubensgeschwister für diese Rolle nehmen. Schaff eine Möglichkeit, wo du zusammenkommst und diese Person, die offen ist, auch dazu stößt. Und schon ist nicht mehr der Hauptfokus auf dich gerichtet, sondern die wird plötzlich mit dem sprechen und fragen, wie war das dann bei dir? Oder da war dieser Peter von diesem Pärchen kam, hat ein Video von Roman von uns gesehen und er interessiert sich für die Taufe und hat gesagt, Roman, wie war das bei der Taufe bei dir? Und ich bin fein raus. So machst du dich arbeitslos. Schaffst ein schönes Gemeinschaftsgefäß. Also das muss echt sein, oder? Verbringt ihr gerne Zeit zusammen? Schon, oder? Dann ist es echt. Und dann einfach noch jemand dazu nehmen. Und das ist wirklich ein riesen, so ein Glaubensboost. Weil manchmal, die glauben das gar nicht, weil sie es von dir gehört haben. Das ist auch so ein klassisches Kinderverhalten. Du kannst es 10-mal sagen, sie nehmen es nicht. Und dann kommt irgendjemand daher, sagt genau dasselbe und sagt, oh, jetzt! Das ist genau diese Konstellation. Und ich glaube, da, oder jetzt auch wenn Corona ist, ich glaube, es gibt immer Möglichkeiten, wie es eben trotzdem möglich ist. Es ist auch ein bisschen, ihr habt ja da recht Einheit, wie ihr Gemeinschaft trotzdem lebt. Es ist halt ein bisschen abhängig, wie denkt und fühlt und handelt diese Person, oder? Hat sie da auch Freiheit oder stresst sie das? Und dann kannst du es anhand von dem ein bisschen aufhängen. Wie sind wir Zeit? Ich habe noch was Kleines. Bin ich zu spät?
Nein, aber
jetzt. Aber wie lange habe ich?
Bis 11.
Das muss doch. Ich warte noch auf Detlef. Ich darf Kaffeemaschine noch? Darf Kaffeemaschine noch?
Ja,
Kaffee. Das ist das Kaffee. Das ist Kaffee. Kaffee.
Läuft noch.
Ach so.
Okay.
Wahrscheinlich nachher 3 Stunden.
Nee.
Doch, also, läuft schon über 1,5 Stunden.
Sicher? Das ist ja super.
Ich habe das schon im Seminar mal noch nicht fertig geschnitten.
Also von mir aus musst du auch nicht. Kennt ihr das Buch von Bruder Jun?
Ja.
Ja, den Heavenly Man? Das, wisst ihr, die Stelle geblieben, wo er sagt, ja, sie konnten keine westlichen Missionare mehr einladen, weil die nicht mehr als 40 Minuten predigen können. Und sie sind sich so gewohnt, 3-4 Stunden. Einfach so, schwarz ist gut. Danke. Dankeschön. Könnt ihr mal Jesaja 43 aufschlagen? Bis es aufgeht. Kann jemand lesen von Vers 14 bis 21?
So spricht Jahwe, euer Erlöser, der Heilige Israels. Um euretwillen habe ich nach Babel gesandt und ich werde sie alle als Flüchtlinge hinabtreiben. Bin ich richtig?
Mhm.
Und auch die Chaldäer auf den Schiffen ihres Jubels.
Ja, wir landen doch in der Lase.
Ich, ja, bis wohin?
Bis 21.
Ich, Jahwe, bin euer Heiliger. Ich, der Schöpfer Israels, euer König. So spricht Jahwe, der einen Weg gibt im Meer und einen Pfad in mächtigen Wassern, der ausziehen lässt Wagen und Pferd, Heer und Held. Zusammen liegen sie da, stehen nicht wieder auf, sie sind erloschen, verglommen wie ein Docht. Erinnert euch nicht an das Frühere und über die Dinge der Vorzeit sinnt nicht nach. Siehe, ich wirke Neues, jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich mache durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Die Tiere des Feldes werden mich preisen, Schakale und Strauße, denn ich werde das Wasser geben in der Wüste, ströme in der Einöde. Und mein Volk zu tränken, mein Auserwähltes. Dieses Volk, das ich mir gebildet habe. Sie sollen meinen Ruhm erzählen.
Genau. Ich hatte das heute auf dem Herzen, so mit euch zu teilen, und zwar eine Auslegung oder Interpretation. Und was ich da drin sehe, ist eigentlich der Moment, wo Gott Israel eigentlich in eine Freiheit führt. Und es geht da im Vers 19 darum, dass er sagt, siehe, ich wirke Neues. Und ich glaube, es ist so eine Zeit, wo ihr selbst auch drin steckt. Es geht in etwas Neues hinein. Das ist eigentlich eine gute Zeit. Aber es ist auch eine Zeit, die Schwierigkeiten mit sich bringt. Und wenn du das hier genau anschaust, wirst du sehen, oder? Sieh, ich wirke Neues, jetzt sprost es hervor. Solltet ihr es nicht wissen, ich will einen Weg in der Wüste bereiten und Ströme in der Einöde. Und ich glaube, das kommt auch immer mit, oder? Wenn man einen Weg in etwas Neues hineingeht, dass man auch, oder, durch eine Wüste hindurchgeht. Was läuft jetzt da? War das Alte vielleicht nicht besser? Vielleicht das Ziel verliert, oder? Und man herausgefordert wird da drin. Und ich finde es was ganz Schönes, dass eigentlich an dieser Stelle auch eine Zusage da drin ist, wo es heißt, oder? Weil ich dann im 20 Wasser gegeben habe in der Wüste und Ströme in der Einöde. Um mein Volk zu tränken, mein Auserwähltes, das Volk, das ich mir gebildet habe, damit sie meinen Ruhm verkündigen. Und das finde ich mega schön, die Zusage von Gott. Oder? Egal, wo ihr hingeht, oder wenn ihr wisst, was ist die Vision, was ist das Ziel, was hat Gott da drin gesprochen, eben in dieses Neue hinein, oder das, in das Thema Jüngerschaft hineinzuwachsen, da kommt auch eine Wüste, die ist schwierig. Aber zu wissen, dass Gott versorgt, dass er treu ist, dass es nichts mangeln wird, auch wenn es auch vielleicht für das Auge nicht so aussieht. Oder? Du kannst in der Wüste stehen, wenn dir jemand sagt, ja, da werden Flüsse, Ströme von Wasser kommen, dann fällt das vielleicht im Verstand schwer zum Glauben, aber wie sieht es im Herzen aus? Und zu wissen, Gott versorgt. Und jetzt geht es ja noch tiefer. Es ist eigentlich von drei Gruppen, wird hier gesprochen, die wie auf diesem Weg unterwegs sind oder die ihr vielleicht erleben wollt. Werdet, oder? Das heißt im 20, die Tiere des Feldes werden mich preisen, die Schakale und Sträuße. Weil ich Wasser gegeben habe in der Wüste. Und das ist mir was mega Wichtiges und eigentlich ist es den Teil, den ich so fest auf dem Herzen habe, weil hier geht es auch um echte Gemeinschaft. Weil die Strauße und die Schakale, die gehören nicht zur Gemeinschaft. Oder das sind nicht die Personen, oder von meinem Volk zu tränken. Aber die sind dabei, wenn es ins Neue hineingeht. Und warum sind die Strauße und Schakale dabei? Genau. Da ist wie eine Welle von Gott. Und sie surfen diese Welle mit, oder? Sie sind wie auf den Zug aufgesprungen und denken, oh, da ist toll, oder? Da geht viel, da wirkt Gott. Und ich habe das auch erlebt, oder? Wenn du mit Leuten unterwegs bist und dann hören die, wow, oder? Wenn der und der auf die Straße geht, da passiert immer viel. Da, wenn der betet, dann kommt die Heilung, oder dann passiert das und so weiter. Oder wenn die gemeinsam anbeten, dann ist es mega stark, wie der Heilige Geist wirkt. Und Was ist der Effekt da draus? Das zieht Leute an, die eigentlich nicht zum Volk gehören, sondern Schakale und Sträuße sind.
Jesus war es definitiv so.
Ja, aber das ist überall so. Das ist überall so. Weil sie sehen da eine Versorgung von Gott. Und das ist jetzt eine wichtige Frage. Was ist denn ein Schakal? Wie würdest du den definieren? Nein, nein. Nein, aber es ist gut, dass ich frage.
Ein kleiner Wolf.
Wie wird die Tolle?
Schakal, wie ist der eine Aasmacher? Ist ein
Schakal. Genau, warte, 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 hör zu, sie weiß es.
Jagdtier. Ein Jagdtier.
Jagdtier, genau.
Wie ein Fuchs oder Wolf.
Er hat gesagt, Hyänen. Ist das sowas wie eine Hyäne?
Ja, Hyäne ist schon zu groß. Sagt er nicht zwischen. Ja. Ja, genau, genau.
Also für die Israeliten absolut unreines Tier, oder?
Ja. Und wo lebten, also auch biblisch gesehen, Schakale waren eigentlich immer in Städten anzutreffen, die genau, da traf man Schakale an. Also ist eigentlich nicht ein positives Tier, oder? Es lebt eigentlich von der Zerstörung und vom Tod. Das ist ein Schakal.
Mhm.
Genau. Was macht ein Strauß aus?
Also was für ein Strauß ist das?
Ja?
Ich
stelle mir den.
Einer so ein Vogelstrauß da mit den Federn hinten da.
Du meinst ein V?
V.
Nein, nein, Strauß. Ein klassischer Strauß, langer Hals.
Straußen, die picken, die können doch die einen jagen, oder nicht? Mit den also die rennen hinterher.
Die großen. Aber du hast eigentlich die zentrale Eigenschaft deines Straußes schon genannt, oder? Ja, das kennen wir gut. Und jetzt weißt du schon mal, was ist der Strauß? Und wenn Probleme kommen, sind die Köpfe weg. Der Strauß ist noch da, aber der Kopf.
Das haben die damals auch schon so gemacht.
Machen die das wirklich? Oder ist es
immer ein Lachen? Ich habe es nie gesehen. Aber in Afrika, da haben wir Strauße gesehen. Da hat's ja, aber.
Ja, Straußenfarmen gibt es doch hier auch.
Ja, müsstet das mal testen.
Wie weit weg von hier ist eine?
Ja, zwei, in Aisha war eine.
In
Aisha,
wo ist
er? Aber was ist denn dann die Eigenschaft? Also, dass die einfach dann alleine sind oder wegrennen, wenn sie Angst haben? Die werden ja eher aggressiv, oder?
Ja, nee, die fliehen.
Die sind schnell, ja.
Ich dachte, die hacken hinter dir her mit ihrem Schnabel, wenn die sich bedroht fühlen.
Habe ich nie gesehen.
Eigentlich was sagt ja auch das Sprichwort, steckst du Kopf in Sand, ist eigentlich, wenn man aufgibt, da. Ja, wie wenn man sich. Aber Köder ganz schön.
Und die Tiere des Feldes sind
klar. Ja. Dass die das wirklich machen, die rennen weg.
Du hast ja noch das dritte gesagt, die Tiere des Feldes. Wie würdest du die definieren?
Ja, die sind da, also das Feld ist ja eigentlich Agrarwirtschaft, da haben die ja eigentlich nichts zu suchen auf dem Feld. Also wenn es jetzt der Wildnis wäre, wäre es ja noch, aber Tiere des Feldes sind wahrscheinlich.
Ja, aber es gibt verschiedene Übersetzungen, an anderen Orten heißt es eben Wildtiere, also bei mir heißt es auch Tiere des Feldes.
Okay.
Ja.
Okay. Ah ja, gut, dann
Wüstentiere wird mehr Sinn machen.
Der komplette Rest wahrscheinlich.
Ist für eine persönliche Interpretation, aber wie gesagt, auch einfach diese Bibelstelle, ich habe es heute einfach so aufs Herz gekriegt, für euch persönlich, ist eine spezielle Auslegung, aber auch die Tiere des Feldes ist für mich eigentlich heimatlose.
Nicht wertvoll.
Also an jemand, der eigentlich keine Heimat hat und nicht, einfach das Bild, das ich hatte, ist wirklich so, weißt du, das, so die Gemeinschaft, die Gemeinde, die etwas Neues hineingeht, ein Ziel vor Augen hat, aber eben auch eben die Schakale, die Strauße und die wilden Tiere oder Heimatlose, Leute, die bei Angst oder Widerstand eben direkt zurückschrecken oder eben auch Personen, die einfach aus der Gemeinschaft rausziehen, was sie jetzt gerade für Vorteile haben, sind da wie auch mit unterwegs. Und sie sind für das dankbar, oder? So, wow, schau mal, solange ich da dabei bin, Gott versorgt irgendwie für diese Leute, für mich fällt auch was ab. Oder das Bild dahinter. Und das ist natürlich krass. Was ist denn der Unterschied zum Volk von Gott, das hier gesprochen wird? Was macht die aus? Oder wenn Gott sagt, mein Volk.
Ich habe es erwählt.
Ja.
Dass sie sagt, ach so, um damit sie ihr seinen Ruhm erzählen, oder was steht bei dir?
Damit sie meinem Ruhm verkündigen.
Das heißt genau. In Vers 14, um euretwillen habe ich nach Babel geschickt und habe die Riegel eures Gefängnisses zerbrochen.
Macht es viel mehr Sinn, was du meinst. Und besteht und habe als Flüchtlinge hinterhergejagt, sie alle und die Chaldäer in den Schiffen ihrer Lust.
Stimmt, wir haben um eure Flügel habe ich nach Babel gesandt und ich werde sie alle als Flüchtlinge hinabtreiben und auch die Chaldäer auf den Schiffen.
Und hier ist es auch, und ich stoße herunter all die Riegel, also irgendwie als ob die Gefängnisse aufgebrochen werden.
Das hat ja wohl schon damit zu tun, dass sie aus der Gefangenschaft von Babel zurückgeführt wurden. Also da denke ich mal, dass das
im Prinzip Babylon ist ja immer ein Bild für die Welt. Und sie waren ja damals aus Israel rausgeschickt worden nach Babylon. Und dann heißt es, so spricht der Herr euer Erlöser. Ich, der Heilige Israels, um euretwillen habe ich nach Babel geschickt und habe die Riegel eures Gefängnisses zerbrochen. Und zur Plage wird der Jubel der Chaldäer. Wenn sie wieder rauskommen, merken sie erst, was sie an den Juden gehabt haben, oder? Dann kommt die Klage der Babylonier oder Chaldäer über sie, weil sie merken, Mensch, jetzt sind die ja nicht mehr da.
Genau. Das ist eigentlich genau dahin will eigentlich auch Gott kommen. Und eigentlich das, was er von seinem Volk spricht, ist, da spricht er von denen, die eine Beziehung haben, oder? Die Gott kennen, die Jesus kennen. Das ist ein mega schöner Zuspruch. Und die Frage ist eigentlich für jeden Einzelnen, für sich zu stellen, oder jetzt siehst du, das ist wie eine Aufzählung, da gibt es die Tiere des Feldes, die Schakale, da gibt es die Strauße und da gibt es das Volk. Und ich glaube, für jeden ist klar, ich will weder der Heimatlose sein, ich will die Person sein, die einfach meine Vorteile aus einer Gemeinde oder Gemeinschaft rauszieht. Ich will auch nicht die Person sein, wo beim ersten Widerstand oder direkt aufgibt und sagt, oh nein, das ist nichts für mich, sondern ich will wirklich als Auserwählter aus diesem Weg mit unterwegs sein oder wirklich ein fester Teil. Oder die Frage ist, oder was braucht es von mir, dass ich nicht der Schakal bin und nicht der Strauß bin, dass ich nicht eines dieser heimatlosen Tiere bin? Was braucht es oder von jedem Einzelnen in einer Gemeinschaft drin? Und ich glaube, es ist ganz einfach, ein ungeteiltes Herz zu haben. Sagen können mit ganzem Herzen, das ist meine geistliche Familie. Das ist ganz einfach. Aber meistens, zum Teil ist einfach halt dieses Einfache schon eine Herausforderung für Einzelne. Und ich möchte euch mega ermutigen, dadurch sagen, hey, wenn ihr dazu ein Ja habt, oder, dann siehst du doch auch, was alles Gott verspricht da drin, sagt ihr. Und auch wenn ihr durch die Wüste durchgeht, ihr geht gemeinsam da durch und ihr wisst, ihr seid unter dem Segen vom Herrn, der euch versorgt, oder? Mit Wasser, mit Essen, was ihr braucht da drin, auch wenn es schwierig ist, weil ihr es gemeinsam tragt und nicht einfach irgendwo mitläuft oder irgendetwas davon habt oder profitiert davon und beim ersten Widerstand weg seid, sondern weil das eure Heimat ist. Und ihr seid ja schon durch so vieles durchgegangen gemeinsam. Und ich glaube, das hat euch so fest schon zusammengebunden. Aber es ist auch immer wieder wichtig für sich zu sagen zu können, hey, das ist meine Familie. Eine geistliche Familie. Die ist so wertvoll. Und das wird jeder nach außen auch merken, oder wenn da eine Gemeinschaft ist, die echt gesund ist. Das spürt man, oder? Es ist nicht einfach eine Zusammenkunft von, ja, wir interessieren uns alle für dasselbe Buch, sondern da ist eine Verbundenheit untereinander. Da setzt man sich füreinander ein, man nimmt auch Nachteile in Kauf, aber man gibt sich hin für den Nächsten. Und dann kommt Spaß auf und Freude. Und ich glaube, das ist mit ein Punkt, dass das wirklich einfach dieses Leben aus euch rausquillt. Darum geht es doch eigentlich, oder? Das Leben ist in uns drin und in der Freude kommt es raus und in der Gemeinschaft wird es noch mehr sichtbar und das soll sich so richtig hochschaukeln, oder? Dass die Leute rundherum merken, es ist echt. Nicht einfach ein Termin in der Woche. Und das wünsche ich mir mega fest und ich sehe, ihr seid genau da unterwegs, habt schon so viel miteinander erlebt, aber auch, dass ihr das Verständnis vielleicht nochmal neu habt, wenn ihr euch auch heute nach Hause geht, kannst du von ganzem Herzen sagen, ja, das ist meine geistliche Familie. 100%. Nicht geteilt, nicht gespalten, nicht ein bisschen, nicht zweigleisig, sondern 100%. Das hat so viel Kraft. Nehmt das euch mega zu Herzen. Ich glaube, da ist so viel Verheißungen auch drauf, wenn wir selber gesunde Familien haben. Und das auch gesund anfangen zu leben. Mehr und mehr.
Passt eigentlich schon sehr gut zu Johannes 17. Ne? Wenn der Liebe untereinander werdet, werden sie euch erkennen.
Mhm.
Also, wenn wir beten, ne? Jesus.
So. Absolut, ja. Für mich persönlich ist das auch immer eine Riesenfreude, wenn ich jetzt sehe, zum Beispiel bei uns in der Hausgemeinde, da, die haben immer irgendetwas miteinander, sind die am Tun. Irgendjemand. Das ist mein Wunsch so. Apostelgeschichte heißt, und täglich waren sie. Das heißt nicht, Goni war täglich mit jedem Einzelnen zusammen, sondern da wäre täglich was los, gemeinschaftsmäßig. Und das find ich der Hammer, oder? Das zeigt eigentlich, dass es geht über einfach, ja, wir studieren zusammen ein Buch oder beten gemeinsam, sondern da teilt man Leben, das passiert da einfach so, sagen, hey, hast du heute Zeit, können wir was machen? Und dann gibt es manchmal Leute, die sagen, ja komm, hast du heute Zeit, ich hätte Lust auf die Straße zu gehen, dann gehen die einfach spontan auf die Straße, die anderen haben sich zum Essen getroffen, die nächsten irgendetwas getan und das ist eine mega Freude, wenn das einfach passiert und nicht über einen zentralen Punkt, wo alles vielleicht an Detlef oder an dir hängt, sondern du merkst, das lebt, oder? Das ist Familie. Dann kommst du in dieses Setting rein, wo die einfach untereinander völlig aktiv sind. Ja, habt ihr noch irgendeinen Punkt oder eine Frage für heute Abend?
Die Jesus-Bibel-Bewegung, die war auch ähnlich in ihren Anfängen, oder?
Kenn ich nicht.
Jesus-People.
Ja.
Das war aus den Hippies, oder? Ja, der Hartwig seine Ursprünge, glaube ich. Was war die Frage?
Ich glaube, es ist immer gut, wenn man es immer wieder in Erinnerung ruft, oder? Warum sind wir zusammen? Das ist auch eine Entscheidung, die man immer wieder treffen kann und soll. Sagen, nee, nein, da habe ich ein Ja dafür. Das miteinander einen Weg zu gehen. Ja, das soll auch nicht stressen, gar nicht, sondern als ich für mich war es so, am Anfang, als ich zum Glauben kam, das war für mich ein Stress, einmal in der Woche in den Gottesdienst zu gehen, weil ich kannte das nicht. Was jetzt jeden Sonntag und dann nochmal noch in einer kleinen Gruppe.
Hey, bist du nicht im ICF zum Glauben gekommen?
Nein, nicht. Aber das war für mich eigentlich ein Stress, weil ich es nicht kannte und es war einfach ein Termin. Ich hatte die Leute schon gern, aber die Beziehungsebene war eigentlich zu wenig da. Und wenn ich es jetzt heute anschaue, merke ich eigentlich, dass eigentlich mit den Leuten nicht mega gerne Zeit verbringe. Und es nicht einfach ein Termin ist. Und dann ist nicht so, oh, diese Woche, ja, Mittwoch, Donnerstag und dort noch etwas und da und ah, ich fühle mich völlig ausgelaugt, sondern es ist schön. Wow, ja, ist toll. Das verändert sich dann. Oder? Also braucht es eben das Herz von jedem Einzelnen, sagt, ja, ich gebe mich rein, ich habe Freude dran. Sonst wird es streng, energieintensiv.
Hat was, ne? Ob man sich mit Freunden trifft oder man sich
verantwortet. Ja, es macht mega viel aus. Also wir haben ja eine Gemeinde, als wir die verließen, merkst du ja schnell, wer wirklich deine Freunde sind. Jetzt nicht das Vorwurf, aber welche Beziehungen bleiben, welche nicht. Und viele Beziehungen hast du halt, weil du gleiche Aktivitäten hast. Wäre ja jedem Verein so. Das ist ja ökologisch. Und ich glaube, es darf tiefer gehen. Ja, wollen wir einen Punkt machen? Seid ihr müde?
Ja, komm, wir beten noch zusammen. Wie heißt die Frau?
Verena.
Verena, du bist mit Wolfgang dran. Haben wir sonst noch Namen?
Ja, ich habe noch die Marion.
Die Marion? Sonst hat jemanden auf den
Herzen? Gabriel.
Gabriel.
Und